Wir sind hier auf der Gulasch-Programmiernacht im Jahre 2017 im Zentrum für Kunst und Medien und Hochschule für Gestaltung. Und die Gulasch-Programmiernacht wird organisiert vom Entropia e.V. Das ist der Erfahrungskreis des Chaos Computer Clubs hier in Karlsruhe. Und das ist einfach ein riesiges Happening, wo Hacker und Hexen, heißt es so schön, zusammenkommen. Und unter anderem habe ich hier Manuel getroffen, Manuel Lösch. Ja. Hallo Manuel.
Hallo.
Hi. Und Manuel hat sich mit Smart Meter Gateways beschäftigt und darüber auch vorgetragen. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, magst du etwas über dich erzählen, Manuel?
Ja, gerne. Ich bin Doktorand am FZI, Forschungszentrum Informatik, hier in Karlsruhe. Das ist ein An-Institut vom KIT, das heißt, wir sind rechtlich selbstständig, aber sind eng verzahnt mit dem KIT. Also unser Direktorium besteht aus Professoren, welche allesamt einen Lehrstuhl am KIT haben. Und das Ziel von unserem Forschungszentrum ist der Wissenstransfer von den eher theoretischen Forschungsergebnissen von der Universität in die Praxis. Ja, und dazu kooperieren wir extrem viel mit Unternehmen, die wirklich Probleme aus der realen Welt lösen wollen. Ja. Und darüber bin ich auch auf die Thematik mit dem Smart Meter Gateway gestoßen. Ich beschäftige mich in dem Kontext mit Energiemanagement, mit Flexibilisieren von elektrischen Lasten. Und ja, so kam es zu dem Vortrag über das Smart Meter Gateway, weil das eben ein hochaktuelles Thema ist. Und das wollte ich mal ein bisschen erläutern.
Ja, das Forschungszentrum Informatik ist hier in Karlsruhe wirklich eine ganz, ganz besondere Organisation, ein ganz besonderes Institut, wo wirklich Themen aus unserem alltäglichen Leben von Seite der Informatik ja nicht nur erforscht werden, sondern ja mit Instituten, mit Firmen dort auch zusammengearbeitet wird, um halt neue Technologien und neue Verfahren dort auch in unser Leben zu bringen. Und was mich jetzt eigentlich da ganz besonders fasziniert hat, ist Smart Meter. Ja, davon hat schon jeder was gehört, das sind die elektronischen Strommessgeräte. Aber Smart Meter Gateway war für mich was vollkommen Neues. Und da habe ich mir gedacht, Manuel, wir müssen uns mal darüber unterhalten.
Ja, ja, ja.
Du promovierst am Forschungszentrum Informatik. Ist es eigentlich gängig, dass man da auch promovieren kann? Weil das ist ja...
Genau, ich war mal bei uns am Forschungszentrum Informatik, ist tatsächlich ein Großteil der Mitarbeiter, also wirklich so gut wie fast jeder Doktorand an einem Lehrstuhl am KIT. Und ja, das Ganze ist eben zu einem recht großen Teil auch durch Industriekooperationen gefördert. Sprich, Unternehmen aus der Praxis bezahlen uns dafür, dass wir sie unterstützen bei der Entwicklung von innovativen Produkten, die es heute so noch nicht auf dem Markt gibt.
Ja, ja, wir wollen jetzt über das Smart Meter Gateway unterhalten und was ich da total spannend fand, war die Frage, ja, eigentlich sollte es das in diesem Jahr schon geben.
Genau, richtig, ja. Es gibt, das große Name Smart Meter Gateway, das Ganze wurde beschlossen durch das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende, welche Ende letzten Jahres verabschiedet wurde. Und da wurde beschlossen, dass, vielleicht müssen wir das erstmal erklären, es gibt intelligente Zähler, sogenannte Smart Meter. In der Presse wird das immer alles ein bisschen durcheinander geschmissen, aber es gibt laut Rechtsprechung, laut dem Gesetz, gibt es intelligente Zähler. Das sind Zähler, welche einfach digital, nicht mehr so wie früher Ferraris-Zähler mit einer Drehscheibe, sondern welche digital den Stromverbrauch erfassen und einfach ein Display dran haben und anzeigen, wie mein aktueller Stromverbrauch ist. Und das ist erstmal ein intelligenter Zähler. Und wenn man das Ganze nun mit einem sogenannten Smart Meter Gateway kombiniert, dann hat man ein sogenanntes intelligentes Messsystem und dieses Messsystem kann dann über dieses Smart Meter Gateway Werte von diesem Zähler nach draußen kommunizieren. Also man muss stark unterscheiden zwischen einem intelligenten Zähler, welcher Werte erfasst und visualisieren kann im Haus, und einem Smart Meter Gateway, welches es ermöglicht, dass diese Werte nach draußen kommuniziert werden können.
Was ich ganz spannend an diesen Smart Metern finde, ist, dass viele dieser Smart Meter so Infrarotleuchtdioden dort hatten, wo man drauf haben, wo man direkt einen Takt ablesen kann, um den eigenen Stromverbrauch live mitmessen zu können.
Genau, das stimmt. Das waren aber auch eher sind mittlerweile eher die etwas älteren. In der Regel gibt es auch heute eine ganz klare Verbindung über ein MBUS, heißt das Protokoll. Und über diese Verbindung kann man Zählerwerte digital abrufen.
Ja. Das Problem ist aber, dass man oftmals den Zähler ja von dem lokalen Energieanbieter gestellt bekommt. Und da kann ich jetzt nicht mehr auswählen, da einen mit CAN-Bus zu haben. Ich habe jetzt einen, der hat nur dieses Infrarot-Terminal, wo ich halt selbst versuche, live mitzulesen, wie ich Energie verbrauche, weil ich das eigentlich ganz spannend finde, dass ich halt selbst gucken kann, was verbraucht viel,
genau,
weil da unten ist die beste Position, um das zu messen.
Ja, genau, aber das ist eine Sache, die auch mit dem Rollout von diesem Smart Meter System erreicht werden soll. Man will auch dem Letztverbraucher, dem einfachen Verbraucher, dem Haushalt ermöglichen, dass er Zugriff auf seine Energiewerte bekommt, dass er auf die Energieverbrauchswerte der letzten 2 Jahre zurückblicken kann. Und das in verschiedenen Granularitäten, pro Tag, pro Woche, pro Monat. Und das Ziel dabei ist, ein Ziel dabei ist, dass man Effizienzverbesserungen identifizieren kann.
Ja. Also eigentlich interessiert mich das noch viel häufiger als einmal pro Tag. Also ich möchte halt gucken,
Genau, was der aktuelle Stromverbrauch ist, kann interessant sein.
Ganz
ich meine,
genau.
Klassisches Szenario ist sicherlich, man hat irgendwie eine alte Gefriertruhe daheim stehen,
exakt,
möchte mal wissen,
sowas.
Was die an Stromverbrauch hat.
Und die, ich meine, gut, man kann immer lokal natürlich was anschließen, aber wenn ich das einfach im Haus habe und ich habe meine Hausautomatisation und ich will das einfach live mitkriegen, was da abgeht, das fände ich halt super spannend, dass ich das da direkt ablesen kann. Deswegen, es gibt ja auch so Bausätze, wo man das dann ablesen kann, hat man seinen Fototransistor da vorne dran, aber
genau, ich habe es noch nicht gebastelt. Das ist auch wirklich diese, ja, das Identifizierung von Effizienzverbesserungsmaßnahmen ist auch wirklich eines der Hauptziele für den Rollout von den normalen intelligenten Zählern, welche nicht nach draußen kommunizieren können. Die haben einfach ein digitales Display dran, wo der instantane, der aktuelle Verbrauch dran steht. Ja. Und bis 2032 müssen in Deutschland laut dem neuen Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende sämtliche Haushalte, sämtliche Endverbraucher in Deutschland mit so einem intelligenten Zähler ausgestattet sein. Und abhängig von der Größe vom Haushalt muss man nun eben zusätzlich noch so einen Smart Meter Gateway haben.
Das hört sich ja jetzt erstmal für Deutschland eigentlich eine ganz gute Idee an. Also das ist eine deutsche Initiative, dieses Gesetz.
Mhm, genau.
Und damit ist dann Deutschland wohl europaweit auch sehr früh dran.
Sollte man denken. Deutschland ist tatsächlich eher einer der, ja, die recht spät dieses Gesetz, welches ja, also ursprünglich kam ja diese Vorgabe, eine Smart Meter Infrastruktur auszurollen, basiert auf einer Vorgabe der EU. Die EU hat 2009 gesagt, alle Mitgliedstaaten der EU müssen Smart Metering Infrastrukturen ausrollen, wenn denn eine Kosten-Nutzen-Analyse der einzelnen Mitgliedstaaten ergibt, dass es für sie sinnvoll ist. Und dann hat Deutschland im Jahr 2013, hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Ernst & Young beauftragt, also eine Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen. Und da war dann das Ergebnis, für Deutschland macht ein Teil-Rollout Sinn. Sprich, ein Teil-Rollout, dass alle Haushalte einen intelligenten digitalen Stromzähler brauchen, welchen den aktuellen Verbrauch visualisieren kann, und dass nur netzrelevante, größere Haushalte und größere Verbraucher, größere Erzeuger so ein Smart Meter Gateway brauchen, durch welches die Werte nach draußen kommuniziert werden können.
Okay, was ist jetzt größerer Verbraucher?
Also es gibt einen stufenweisen Rollout. Zuerst wird mit Verbrauchern über 20.000 Kilowattstunden angefangen, dann geht es runter mit zu Verbrauchern mit 10.000 Kilowattstunden und dann die nächsten 4-5 Jahre geht es zu nochmal kleineren Verbrauchern. Und die letzte Verbrauchergruppe sind dann Verbraucher mit 6 bis 10.000 Kilowattstunden. Und vielleicht zum Vergleich, so ein einfacher Drei-Personen-Haushalt hat 3.500 Kilowattstunden pro Jahr Verbrauch.
Das heißt, ein Zweifamilienhaus rutscht da schon mal sofort rein?
Ein Zweifamilienhaus wäre mit circa 2.000 bis 3.000 Kilowattstunden unter diesen 6.000
Kilowattstunden. Achso, die werden nicht zusammengezählt, sondern die werden getrennt behandelt. Also wenn ich zwei Familien habe, haben die jeder einen einzelnen Zähler.
Ja, genau,
Zähler,
dann hat jeder, natürlich. Genau, dann hat jede Wohnung einen einzelnen Zähler. Ja.
Genau, aber mit der Elektromobilität kann sich natürlich der Stromverbrauch ändern.
Genau, da kann natürlich, wenn ich jetzt mal schnell ein Elektrofahrzeug zu Hause habe, dann kann sich der Stromverbrauch locker um mehr als natürlich verdoppeln. Das ist natürlich ganz klar. Und was auch interessant ist, dass auch für die Erzeugungsseite das Ganze gilt. Wenn ich jetzt eine Photovoltaikanlage zu Hause auf meinem Dach habe, wenn die über 7 Kilowatt Peak hat, also quasi die Spitzenleistung, die Photovoltaikanlage erzeugen kann, dann muss auch diese Photovoltaikanlage mit so einem intelligenten Messsystem, mit einem Smart Meter Gateway ausgestattet werden.
Ja.
Ein Gedanke dahinter ist auch, dass man Befehle von draußen empfangen kann. Weil die Netzbetreiber, die haben durch die Energiewende, ändert sich da in den aktuellen Jahren sehr, sehr viel. Klassischerweise wurde das Stromnetz, so wie wir es haben, designt und aufgebaut, um den Anforderungen des letzten Jahrhunderts tatsächlich gerecht zu werden. Und da wurde Energie klassischerweise auf hohen Spannungsebenen eingespeist. Man hat Übertragungsnetze auf hohen Spannungsebenen und dann gibt es verschiedene Spannungsebenen, von 360 Kilovolt über Spannungsebenen mit 30, 20, 10 Kilovolt bis ganz, ganz unten unsere Spannungsebene mit 230 Volt. Ja, und die Netzbetreiber, die haben Probleme, weil ursprünglich wurde die Energie oben eingespeist von großen Kraftwerken, Atomkraftwerke, und einfach nur unten verbraucht. Also man hat einen ganz klaren Energiefluss gehabt von oben nach unten. Ja, und die Energiewende, die resultiert jetzt darin, dass wir ganz viel Photovoltaik auf unseren Dächern haben und dass auch Energie unten in den Verteilnetzen, welche ursprünglich wirklich nur zum Verteil von Energie gedacht waren, wird jetzt auch unten Energie eingespeist.
Ja, das Problem ist halt, man kann sich ja das wie so einen Baum vorstellen. Vom dicken Ast kommt man in die dünnen Äste und jetzt haben wir das Problem,
genau,
dass eigentlich zwischen den dünnen Ästen, die eigentlich nur in eine Richtung den Strom bringen sollten, plötzlich eine Hauptlast des Stroms sitzen kann und nicht aus dem dicken Ast von unten es hochkommt.
Ganz genau, ja.
Können natürlich dann Schwierigkeiten entstehen. Und in dem Zusammenhang muss ich gleich mal empfehlen, gab es die Folge 246 im Omega-Tau-Podcast zu Stromnetzen, wo auch genau diese Thematik und die Schwierigkeiten auch von den verschiedenen Kraftwerksformen dann auch mal besonders illustriert und erklärt wird. Aber gerade wo du das mit der Photovoltaik nennst, da gibt's einen Punkt, der mich immer unheimlich wundert, wie du vorschlägst oder wie du sagst, wie es in Zukunft sein soll, dass es dann Regelungsmöglichkeiten gibt, ist ja ideal, aber bisher gibt's ja solche Regeln, wo gesagt wird, wenn du einen Peak von 5 Kilowatt oder 10 Kilowatt hast, ist das alles vollkommen in Ordnung, Hauptsache du speist höchstens, sag ich mal, 70% oder 80% davon zurück. Was ist denn das für eine Regel, so eine Festgrenze zu machen? Wie macht das Sinn?
Ganz genau. Also hier ist der Gedanke dahinter, also die Regel, auf die du ansprichst, das ist die Regel, dass Photovoltaikanlagen Status quo müssen imstande sein, auf Verlangen des Netzbetreibers ihre Leistung zu drosseln auf 60%, 30% und 0%, also in 3 Stufen. Und nun hat man gesagt, okay, das ist natürlich ein bisschen technischer Aufwand, so eine Drosselung durchzuführen. Man braucht Kommunikation, das funktioniert heute über Rundsteuertechnik. Und nun hat man aber gesagt, man kann auf diese Steuerung verzichten, wenn die Häuser mit ihren Photovoltaikanlagen garantieren, dass die nie mehr als 70% der Maximalleistung einspeisen. Das, was dahinter liegt, ist, dass die Netze ursprünglich, jeder Hausanschlusspunkt, wurde in der ursprünglichen Planung des Stromnetzes rein als Verbraucher gesehen. Ja. Und eine Kerngröße der Netzstabilität, also 2 Kerngrößen gibt es, einmal die Frequenz und einmal die Spannung. Und die Spannung, die resultiert, Ein- und Ausspeisung hat Auswirkungen auf die Spannung. Wenn ich jetzt an einem Netzanschlusspunkt eine Ausspeisung habe, dann verändert es die Spannung nach unten. Und wenn ich eine Einspeisung habe, geht die Spannung nach oben. Ja. Und wenn ich jetzt eine Photovoltaikanlage habe, wo ich ursprünglich gar keine hingeplant habe, ändert es natürlich meine Spannung nach oben. Aber ursprünglich wurde das Netz so geplant, dass die Last entlang einem Netzstrang kontinuierlich abfällt an jedem Hausanschlusspunkt. Ja. Und wenn jetzt jedes dritte Haus eine ganz, ganz große Photovoltaikanlage hat und auch gelegentlich einspeist, dann resultiert es natürlich in einer Änderung der Spannung.
Aber warum dieser Festwert? Also das verstehe ich einfach nicht, weil kann ich ja einfach sagen, dann mache ich es dementsprechend größer, dass mich der Festwert nicht stört, um den ich nur maximal einspeisen kann.
Dieser maximale Einspeisewert, das ist wirklich, da ging es wirklich darum, dass man einfach sagt, ihr könnt auf dieses Kommunikationsequipment verzichten, weil das ist einfach, das ist ein Aufwand, das kostet was. Und es gibt genügend Photovoltaikanlagen im Bereich von 100 Kilowatt.
Aber vielleicht liegt es daran, dass diese 70% Grenze, dass die gerade dann zuschlägt, wenn man Peaks hat. Weil normalerweise, wenn ich drunter bin, schlägt die nicht zu. Aber in dem Moment, wo wirklich alle in dieser Region Leistung bringen, dann schlägt sie maximal zu. Und dann vielleicht in dem Sinne gibt es den Grund, warum überhaupt diese Festprozentzahl Sinn macht.
Ja, ich habe quasi einen Anreiz, stets die 30 obersten Prozent meiner Photovoltaikerzeugung selbst abzunehmen und dadurch das Netz nicht zu belasten.
Ja. Ah ja, das ist natürlich gut. Und ich meine, damit spart man natürlich am meisten mit diesem Selbstverbrauch, weil man kriegt den gleichen Preis zurück, den man selbst bezahlt.
Genau, und das ist der monetäre Benefit für einen selbst, genau. Ja.
Ah, das ist natürlich geschickt. Ja, und umgekehrt macht man sich dann natürlich auch Gedanken, wie man wie man gerade zum Peak den Strom nutzen kann und macht vielleicht irgendwie ein System, was dann Energie abnehmen kann.
Ja, genau. Also es ist ja nicht bei allen Photovoltaikanlagen so, dass die auf diese fix 70% gedrosselt werden müssen, werden können, das ist freiwillig natürlich. Ein Großteil der Photovoltaikanlagen ist über Rundsteuertechnik angebunden und kann vom Netzbetreiber bei Bedarf gedrosselt werden auf eine der 3 Stufen, auf eben 70, 30% und 0%.
Ich bin überrascht. Ich habe mehr von diesem Festwert gehört als von dieser Rundsteuertechnik.
Okay, das aber ist, gut, ja, ich sehe es andersrum. Eigentlich ist der Festwert, hätte ich jetzt gesagt, so eine kleine.
Vielleicht ist es auch diese persönliche Überraschung, dass ich es einfach stärker wahrgenommen habe. Dass das für einen Sinn? Aber wenn man sich überlegt, dann kann das ja wirklich auch komplett hinhauen. Aber über diese Rundsteuertechnik werden wir uns nachher noch unterhalten. Was ich noch jetzt fragen wollte, ist dieser Smart Meter Gateway. Also du hast schon erzählt, der ist dafür da, Informationen zu verteilen, aber auch um Kommandos anzunehmen von draußen. Genau, das heißt, das ist ja irgendwie, Gateway sagt es ja schon, ein Netzwerkgerät.
Genau, das ist ein recht kompliziertes auch tatsächlich.
Und
ja.
Das ist übers Internet angebunden oder hat das eigene Netze von den Netzbetreibern?
Genau, das hat drei Netzbereiche. Ein Netzbereich ist das Internet, das Wide Area Network. Ein anderer Netzbereich ist das Netzwerk mit den lokalen Zählern im Haus, also kann auch nur einer sein, wenn ich ein einfacher Haushalt bin, ein einfacher großer Haushalt, dann habe ich da einen Zähler dran. Und ein anderer Netzbereich ist das sogenannte Home Area Network, da kann ich steuerbare Lasten anschließen. Zum Beispiel die Ladesäule für mein Elektrofahrzeug oder eine Wärmepumpe oder eine Nachtspeicherheizung oder eine Klimaanlage auch. Also gerade beim Thema Klimaanlage, da gibt es zum Beispiel in USA von Nest, das ist das intelligente Thermostat, welches für Rekord von Google aufgekauft wurde. Die haben so ein Programm, das nennt sich Rush Hour Rewards. Rush Hour im Sinne von, wenn es Engpässe im Netz gibt beim Verteilnetzbetreiber, dann haben die so ein Programm, da bieten die ihren Kunden einen gewissen Betrag pro Jahr, ich glaube, das sind irgendwie $60-$70 oder sowas, wenn die dem Netzbetreiber erlauben, die Klimaanlage in ganz wenigen Minuten am Tag abzuschalten, wenn der Netzbetreiber eben Engpässe hat. Ja. Und so ein Nest-Thermostat könnte man zum Beispiel in Zukunft über das Smart Meter Gateway nach draußen sprechen lassen, zum Netzbetreiber zum Beispiel, und dann gleichzeitig auch Befehle vom Netzbetreiber empfangen. Ja.
Ich meine,
das ist ein Szenario von ganz, ganz vielen.
Ja, natürlich. Und diese Energieform der Wärme oder der Kälte, das ist ja so die niedrigste Energieform, wogegen elektrische Energie eine sehr hohe Energieform ist, gut transformiert werden kann.
Das stimmt natürlich, aber das ist sehr interessant, dass du das ansprichst, weil ich meine, thermische Energiespeicher, die haben wir, die stehen da. Also wenn ich eine Heizung zu Hause habe, dann hat die einen Heißwasserspeicher. Der Heißwasserspeicher ist... Wie ist eine Wärmepumpe heute geregelt? Also eine Wärmepumpe, kurz vielleicht ein bisschen Background, eine Wärmepumpe ist ein Gerät, welches Strom verbraucht und Umgebungswärme nutzt und diese Umgebungswärme quasi auf ein höheres Temperaturniveau bringt. Ja, also die läuft effizient, weil die eben eine gewisse Anfangswärme nimmt und die quasi weiter erhöht. Ja, und diese Wärmepumpe verbraucht Strom und erzeugt eben Wärme. Ja, und die ist gekoppelt mit einem Heißwasserspeicher. Ja, dieser Heißwasserspeicher hat normal ein Temperaturniveau, je nachdem für so eine Heizung im Bereich von ich sage jetzt mal 35 bis 40 Grad. Ja. Und normalerweise habe ich so einen Hysteresenansatz. Da kontrolliere ich nochmal, wenn ich auf 35 Grad komme, okay, geht das Ding wieder an, bis ich bei 40 Grad bin. Dann geht es wieder aus, bis ich wieder bei 0 bin. Also Energieverbrauch lässt die Temperatur wieder sinken, Wärmeverbrauch. Und dann habe ich so eine Hysterese. Jetzt kann ich aber natürlich, wenn ich Überangebot im Netz habe, kann ich natürlich sagen, okay, ich lasse jetzt mal diese Wärmepumpe vielleicht eine halbe Stunde länger laufen. Und dadurch gehe ich vielleicht auf 40, 50 Grad hoch, was vollkommen noch in Ordnung ist, physikalisch kracht da nichts. Und dann kann ich quasi die elektrische Überschussenergie in sowieso schon bereits vorhandene thermische Speicher zwischenspeichern. Ja. Und das ist natürlich durchaus eine Möglichkeit, vorhandenes Equipment, welches es bereits gibt, zu nutzen, um die Energiewende zu unterstützen.
Wir haben ja wirklich viele Wärmespeicher oder Kältespeicher. Das ist eben gerade die Klimaanlage, benutzt den Kältespeicher das gesamte Haus.
Genau.
Ein anderer schöner Kältespeicher ist ja die Tiefkühltruhe.
Genau,
Die freut sich auch mal auf minus 20, 30 Grad runterzugehen, wenn sie nicht das schon hat. Ja. Und die wird auch langsam erst wieder wärmer. Und ich meine, allein das Haus selbst, wenn ich mir überlege, ein gesamtes Haus um 1 Grad hoch oder runter zu regeln, da lässt sich wahrscheinlich eine ganze Menge Energie drin sparen. Und 1 Grad merkt man, glaube ich, als Mensch noch nicht mal.
Ja, wobei es geht ja nicht unbedingt, du hast jetzt gerade gesagt, sparen, es geht ja nicht unbedingt um sparen, sondern es geht ja Also die Hauptherausforderung, klar, ich meine, Effizienz und Energie einsparen ist ein Punkt, aber ein weiterer Punkt aus Netzsicht ist, Energie dann zu verbrauchen, wenn sie zur Verfügung steht, also quasi Lastverschiebung zu realisieren. Ja, und also natürlich eignen sich thermische Speicher ja sehr gut dafür. Ja.
Nee, ich meinte schon direkt, dass man das im Haus speichern kann. Das Haus wird mal ein bisschen wärmer oder ein bisschen kühler, wenn ich dafür
das stimmt natürlich auch, ja.
Wenn ich darüber sogar, also nicht zu viel, ich will jetzt nicht
bippern, natürlich, ja.
frieren für den Energieversorger. Nee, das muss ja nicht sein.
Ja.
Sondern wenn wirklich Wärme so ein guter Speicher ist, wir packen ja unsere Häuser immer mehr in bessere Wärmedämmungsverfahren, dann kann man ja da auch wirklich viel reinstecken. Und ich meine so, ja, wir sitzen hier ja hier im ZKM, HFG, Hochschule für Gestaltung. Dieses Gebäude hier ist eine frühere Munitionsfabrik.
Ja.
Und deswegen sind hier die Wände wahnsinnig dick und wir haben momentan gerade passend zur Gulasch-Pramiernacht eine Hitzewelle in Karlsruhe. Es ist fantastisches Wetter, aber hier in diesen Hallen, in diesen dicken Mauern bleibt es angenehm kühl, auch wenn hier, ich glaube, wir haben vierstellige Anmeldezahlen hier zur GPN, obwohl die da alle unten rumlaufen und Party machen. Man hört auch ein bisschen jetzt teilweise die Musik
im Hintergrund.
Wirklich ganz, ganz viele Menschen sind. Trotzdem ist es hier wahnsinnig erträglich und das finde ich immer klasse. Aber da merkt man erstmal, wie viel Wärmekapazität dieses Gebäude
hat. Stimmt,
je dicker die Wände sind oder halt je besser man das auch gedämmt hat. Und da hat man durch eine gute Gelegenheit auch dann Energie zu speichern.
Gebäude,
und der Punkt ist natürlich auch, wann hat man extrem viel Energie? Wahrscheinlich, wenn ein Sturm an der Nordsee ist oder wenn wir halt gerade eine Sonnenwelle hier im
oder beides eben haben. Gleichzeitig, genau, was auch gelegentlich vorkommt und dann auch in der Praxis tatsächlich manchmal an der Strombörse in negativen Preisen resultiert, dass man wirklich an der Großhandelsbörse Geld dafür bekommt, wenn man Strom abnimmt. Ja,
ja, das sollte mir mal der Energieversorger anbieten.
Das ist was das Smart Meter Gateway eben in Zukunft auch ermöglichen kann. Ja, also Status Quo habe ich in der Regel einen flachen Tarif die ganze Zeit oder ich habe einen HTNT, Haupttarif, Nebentarif, also umgangssprachlich auch Nachtstrom bezeichnet, wo ich den Strom nachts günstiger bekomme. Ja. Und Status Quo habe ich, wenn ich so einen HTNT-Tarif habe, habe ich einfach zwei Zähler im Haus, die umgeschalten werden, wo dann irgendwie auf 8 Uhr auf Zähler 1 geschalten werden und um 20 Uhr auf Zähler 2. Und dann habe ich einfach zwei Register, die laufen. Und wenn ich jetzt aber in Zukunft einen intelligenten Zähler habe, dann kann der, ja, und wenn der wirklich Viertelstunden genau dann erfassen kann, was da verbraucht wurde, dann kann ich natürlich auch ganz andere, kann mir der Energielieferant natürlich auch ganz andere Tarife bieten.
Ja, aber jetzt, ich meine, die Zeit der Nachtspeicheröfen ist ja eigentlich vorbei.
Ja, ja, das ist übrigens, das ist auch ein sehr interessantes Thema, Nachtspeicherheizung, die wurden ja ursprünglich schon verboten per Gesetz, hat es geheißen, die sind energetisch, ist das Schwachsinn, dass wir die verwenden, das bringt nichts. Und jetzt wurde aber das Gesetz tatsächlich auch wieder aufgehoben, weil man gesagt hat, okay, die sind vielleicht energetisch gar nicht so sinnvoll, aber die Herausforderung der Energiewende können die vielleicht durchaus sehr, sehr gut lösen, weil einfach überschüssige Energie abgefangen werden kann. Und
aber bitte nicht die von anno damals benutzen, weil ganz viele von denen mit Asbest, glaube ich, gedämmt wurden.
Okay,
das sollte man nicht,
das man natürlich
die meisten alten Öfen sind wirklich ganz gefährlich.
Ja.
Aber da merkt man wirklich, wie viel man über diese Kommunikation sparen kann oder einfach das effizienter gestalten kann. Da drängt sich mir natürlich direkt eine Frage auf, ist das denn sicher?
Das ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema. Ja. Ist ja auch so, dass die...
Nicht, dass ich nachher da so irgendeine Ransomware plötzlich auf meinem Interface und mir die Wohnung kalt schaltet.
Ja, das ist natürlich auch... Also gerade in Deutschland, wir sind ja, wenn man mal mit anderen Ländern vergleicht, gefühlt schon ein Land, was sehr, sehr viel sehr, sehr viel Wert auf Privatsphäre legt und auf Schutz von Daten und dass Daten nicht einfach frei rausgegeben werden und so. Ja, und das Smart Meter Gateway, das wurde recht lange durch das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik spezifiziert. Da gibt's ein Schutzprofil, es gibt eine PKI, eine Public Key Infrastruktur, die sicherstellt, wer mit wem, über was für Zertifikate, also quasi mit Verschlüsselung und mit wirklich Authentizität, dass ich weiß, mit wem ich dann spreche. Da gibt es so eine Public Key Infrastruktur, die das eben sicherstellt. Und das ist sicherlich ein ganz, ganz großes Thema, die Sicherheit dazu wahren, weil ich meine, das ist ein mega komplexes, umfangreiches Stück Software und in umfangreichen Software-Systemen kann es natürlich immer wieder Fehler geben, die auch von bösen Menschen ausgenutzt werden können, zum Beispiel.
Beispiel haben wir auch in einer früheren Folge Modellansatz-Podcast, da haben wir eine Folge zu digitalen Währungssystemen, da wird auch nochmal erklärt, was Public-Key-Systeme sind, aber auch, okay, was bei der Zertifikatsausgabe schiefgehen kann. Wenn man der falschen Hashing-Funktion vertraut, dann kann man tatsächlich sich selbst zur Certificate Authority machen, aber genau das sollte hier natürlich nicht funktionieren. Also irgendwoher muss natürlich gesichert sein, dass tatsächlich nur die Richtigen sich mit meinem Gateway unterhalten und dem Befehle geben können.
Genau, dafür gibt es in dieser Spezifikation, in diesem Umfeld des Smart Meter Gateways, im sogenannten Smart Meter Gateway Administrator. Das ist eine fully trusted, wie es so schön heißt, Entity draußen im Internet irgendwo, der ich voll vertraue. Also es ist einfach, die Architektur setzt es zugrunde, dass es draußen im Internet einen Anbieter gibt, dass ich Smart Meter Gateway Administrator nennt, dem ich voll vertrauen kann. Und dieser Smart Meter Gateway Administrator kann Zertifikate, Public Keys auf mein Gateway einspielen. Zum Beispiel ein Zertifikat vom Verteilnetzbetreiber. Und damit kann dann ich als Besitzer des Smart Meter Gateways überprüfen, ob eine Nachricht, die von draußen kam, wirklich vom Verteilnetzbetreiber stammt oder ob das von jemand anderem stammt. Aber es setzt natürlich voraus, dass dieser Smart Meter Gateway Administrator da nicht ein falsches Zertifikat eingespielt hat. Und wenn da natürlich was schief läuft, dann kann ich von draußen von beliebigen Entitäten Befehle kriegen. Ja,
das heißt aber natürlich, dann ist, wie du es gerade schon gesagt hast, die Sicherheitsanforderung an diesen Smart Meter Gateway Operator natürlich extrem hoch. Also da wird wahrscheinlich...
Genau, da gibt es einen riesen Zertifizierungsprozess und das ist wirklich, da steckt einiges an Zertifizierung dahinter. Das wird vom BSI auch nochmal abgenommen.
Aber ist schon klar, wer das übernehmen wird, diese Operator-Funktion?
Genau, aber das ist eine neue Rolle, die hat sich jetzt entwickelt. Das muss ich jetzt noch zeigen, wer da an den Markt treten wird. Ja, aber Sinn macht es natürlich, dass das ein Unternehmen machen, die mit IT-Management-Erfahrung haben.
Ja. Okay, aber dann jetzt sind auf diesen Smart Meter Gateways, die vertrauen diesen Operators, weil irgendwie da schon Schlüssel verzeichnet sind, mit denen ich prüfen kann, dass diese Operator richtig sind, die wahrscheinlich auch aktualisiert werden so weiter und dann über Folgeschlüssel sich ergeben. Aber umgekehrt muss man ja natürlich dann auch dieses Smart Meter Gateway für sich auch so eine Sicherheitseigenschaft haben. Nicht, dass sich da plötzlich noch jemand ins Gerät eintragen kann, glaube jetzt jemand anderen.
Genau, also das Smart Meter Gateway, das hat ein sogenanntes Sicherheitsmodul. Das Sicherheitsmodul, das ist wiederum nach einem BSI-Schutzprofil und das ist vom BSI abgenommen, das ist nach Common Criteria definiert und BSI abgenommen. Das ist also wiederum ein schwieriger Zertifizierungsprozess, dass man sagen kann, ich kann jetzt, wenn ich am Markt so ein Sicherheitsmodul anbieten will, muss ich eine lange Zertifizierung durchlaufen. Momentan gibt es eins, das Sicherheitsmodul von T-Systems. Und dieses Sicherheitsmodul ist dafür zuständig, die Keys abzulegen und sämtliche kryptografischen Funktionen durchzuführen. Das heißt, das Smart Meter Gateway an sich nutzt dieses Sicherheitsmodul und sagt dem Sicherheitsmodul, hey, signier mir mal diese Nachricht. Oder hey, tu mir mal die Signatur dieser Nachricht überprüfen. Oder hey, verschlüssel mal diese Nachricht, entschlüssel mal diese Nachricht. Ja, und dafür hat man eben dieses Sicherheitsmodul, welches quasi für das Smart Meter Gateway komplett als Blackbox gesehen werden kann. Und auf diesem Sicherheitsmodul liegt der Private Key. Ja. Und man muss natürlich sicherstellen, dass man nicht einfach an diesen Private Key kommt und dass ich jetzt nicht, als böser Angreifer denke, der vielleicht will, dass meinem Energielieferant übermittelt wird, dass ich durchgehend 0 Kilowatt Leistungsbedarf habe. Sowas könnte ich ja machen, wenn ich Zugriff auf den Private Key habe und da quasi beliebig Nachrichten rausschicken kann.
Ja. Das Prinzip, das wird ja auch bei vielen Smartphones umgesetzt. Es gibt ja bei einem Smartphone von einem Hersteller aus Cupertino, Kalifornien, die haben ja auch einen eigenen Chip dafür da, dass sozusagen diese Kommunikation und alle Fingerabdruckfähigkeiten und auch sozusagen in einem eigenen Chip ablaufen, den man halt eben nochmal besonders absichern kann und auch eben vertraut, wenn man diese Geräte benutzt, aber umgekehrt auch sich bisher herausgestellt hat, dass das bisher noch niemand umgehen konnte. Also dieses Prinzip hat sich ja da schon mal sehr bewährt. Mhm. Ja. Und umgekehrt verlangt dann wahrscheinlich das BSI von allen Herstellern dieses die Smart Meter Gateways herstellen, dass sie eben auch genau diesen Chip benutzen müssen und werden dann auch eingesetzt.
Genau, ja. Also wenn ich jetzt so ein Smart Meter Gateway herstellen möchte, ich als Unternehmen, dann muss ich so ein Sicherheitsmodul benutzen, welches zertifiziert ist. Ja. Und dieses Sicherheitsmodul kann wiederum ein anderes Unternehmen hergestellt haben, aber das hat eben das unterliegt einer BSI, einem BSI-Sicherheits- in einem BSI-Schutzprofil nennt sich das. Und dieses BSI-Schutzprofil resultiert in einer Prüfung durch das BSI. Und wenn das alles funktioniert hat, wenn man sagt, das Ding ist wirklich sicher, das macht seine Aufgabe, dann kriegt das einen Stempel drauf, BSI-zertifiziert, und dann kann das verwendet werden.
Ja gut, aber das beginnt ja jetzt auch. 2017, sagst du, sollst du ja stufenweise anfangen. Das heißt, genau, haben wir jetzt eine Auswahl, oder?
Ja, so würde man denken. Ist aber nicht wirklich so. Es gibt momentan.
Ich meine, das ist doch schon Gesetz.
Genau. Aber es ist wirklich ein umfangreiches Softwareprodukt und es ist tatsächlich so, dass es noch kein zertifiziertes Smart Meter Gateway gibt. Es gibt, habe ich erst heute Morgen nachgeschaut, es gibt momentan auf der Liste, die zur Zertifizierung warten, 8 verschiedene Smart Meter Gateways, aber noch keins hat die Zertifizierung momentan erhalten.
Ja. Das heißt, das ist eine Lücke jetzt im Gesetz, weil es nicht eingesetzt werden kann?
Ja, Lücke. Also ich habe tatsächlich auch mal einen Gesetzestext reingelesen. Im Gesetz steht drin, der Rollout beginnt 2017, aber da steht auch so Sachen drin, wie kann natürlich erst beginnen, wenn es entsprechend das Zeugs am Markt gibt. Ja. Bezüglich zum Beispiel dieses Smart Meter Gateway Administrators steht auch ganz explizit drin, kann erst die ganze Infrastruktur kann erst eingesetzt werden, wenn es am Markt mindestens 3 Smart Meter Gateway Administratoren gibt. Also da möchte man sich nicht auf einen verlassen, weil das würde ja vielleicht auch, wenn man anfangs an nur einen hätte, seine Monopolbildung fördern, und dann hat man gebündelte Macht bei einem SMGW-Admin, und wenn dieser dann irgendwie was Falsches macht, dann hat man natürlich gleich Zugriff auf viele steuerbare Einheiten hinter diesen Smart Meter Gateways. Das eventuell, wenn man jetzt pessimistisch denken will, was gut, man ja
aber,
auch muss. Ja.
Gut, aber der Trusted Chip, davon gibt es bisher nur einen Anbieter.
Da gibt es bisher nur einen Anbieter, genau. Der ist zertifiziert und ja, den gibt es. Ja.
Aber der ist wahrscheinlich auch so festgelegt, dass es da nicht nochmal die weiteren Kontrollmöglichkeiten gibt, die es eben jetzt bei der Herstellung vom Smart Meter Gateway gibt, der ja dann die echten Eingabe- und Ausgabedaten liest. Das ist ja unterschieden. Einmal, ich habe nur die Krypto und die Zertifizierung.
Genau.
Und der Smart Meter Gateway macht die tatsächlichen Zahlen.
Genau, ja, das stimmt. Ja, genau. Also das Smart Meter Gateway, das Smart Meter Gateway, dem sagt man einfach, dem vertraut man. Das Smart Meter Gateway kriegt zum Beispiel vom Zähler die Werte und tut die dann mit einem Zeitstempel versehen. Ja. Mhm. Und das Smart Meter Gateway, sagt man, das hat vom Smart Meter Gateway Administrator von extern über einen NTP-Server eine vertrauenswürdige Zeit bekommen. Ja. Und diese Zeit, die wird dann quasi so ein Trusted Timestamp draufgehauen, und das gilt dann auch für die Abrechnung. Ja.
Aber du hast, glaube ich, auch erzählt, dieses Smart Meter Gateway, das kümmert sich nicht alleine nur um Elektrizität, sondern das kann auch andere Messgeräte.
Genau, Status Quo ist da Fokus stark auf Zählern für Elektrizität, aber ist auch ganz explizit vorgesehen, dass man damit Gas, Wärme und Wasser messen kann. Genau, die 3 weiteren waren es noch. Aber momentan, wenn man davon spricht, es ist ja wirklich selbst bei Elektrizität in der Anfangsphase, aber momentan ist der Fokus ganz, ganz klar auf Elektrizität, weil das eben der Anwendungsfall ist. Aber wenn man die Infrastruktur schon hat, kann man natürlich auch in Zukunft, das kann sich auch marktbasiert dann alles entwickeln, kann man in Zukunft auch einen Gaszähler vielleicht anschließen.
Ja, es gibt ja immer das schöne Super Bowl-Beispiel, dass sozusagen alle Toilettenspülungen gleichzeitig zur Werbepause angeschaltet werden. Dann könnte man in Zukunft womöglich auch noch rechtzeitig den die Wasserversorgung hochfahren lassen.
Das, ja.
Obwohl das wahrscheinlich nicht so schnell geht. Auf jeden Fall, man fasst das natürlich zusammen, weil dieses Prinzip, ich messe dort eine Ressource und ich verarbeite das dann mit Zeitstempeln, um halt dann auch weitere Informationen, weitere Regelmöglichkeiten zu bieten. Genau. Das ist ja perfekt, dass man zusammenfasst.
Genau, und wenn man, das kann natürlich, ja.
Da
kann
wenn man, ja. Im Endeffekt, der ein Gateway hätte nur für eine Geräteklasse, dann müsste man sagen, ja, warum packt man das dann nicht zusammen? Aber wenn es halt tatsächlich unterschiedliche Geräteklassen sind, gerade was auch Gas gibt, und da kann man sich auch noch weitere Dinge, Fernwärme könnte man sich auch vorstellen.
Genau.
Das sind einfach Dinge, die da noch mit hineinkommen, und wo es ja dann sinnvoll ist, sozusagen auch das zu kapseln. Was redet mit draußen? Die Krypto ist gekapselt und der eigentliche Messprozess ist auch gekapselt, und wahrscheinlich hat dann auch dieses Gateway wahrscheinlich auch verschiedene Eingänge, wie mit diesen Messgeräten kommuniziert wird.
Genau, also das Messgerät, das wird über RS485 angeschlossen. Also ganz einfach kann man sich das vorstellen, da gibt es vom Messgerät ein Käbelchen zum Smart Meter Gateway. Und das Messgerät, das hat tatsächlich ein Zertifikat hinterlegt, und es hat wirklich ein Public Key quasi draufgedrückt. Ja, also draufgedruckt. Und wenn jetzt der Lieferant veranlasst, dass dieses Messgerät eingebaut wird und der Lieferant dann diesen Public Key kriegt, dann kann der Lieferant, wenn er ein signiertes Paket von diesem Zähler bekommt, überprüfen, ob denn das Paket wirklich von diesem Zähler ist. Weil nur dieser Zähler mit seinem Private Key das Ding entsprechend signieren kann.
Meine Güte, das ist ja wirklich ein Traum an Nachvollziehbarkeit. Also die haben ja wirklich an allen Stellen nochmal geguckt, dass auch wirklich die, ich meine, es hört sich jetzt erstmal an, als hätten sie...
Es hört sich erstmal auch sehr verrückt an, wenn man mal denkt, die Ferrari-Szene, wo sich noch elektromechanisch so ein Scheibchen gedreht hat, und wenn man jetzt mal heute schaut, wo man intelligente Zähler haben, wo ein Public Key draufsteht, da muss man schon mal ein bisschen fragen, oh, das ist natürlich ein starker Sprung, Schritt Digitalisierung.
Ich kann nur sagen, das ist sehr, sehr sinnvoll. Ich habe tatsächlich den Fall gehabt, dass ich immer regelmäßig natürlich auch jetzt als Nutzer meine Zählerdaten übermittle. Und der Netzbetreiber wusste nicht, dass in meinem Zähler das mit Kommawerten angegeben wurde. Ich habe natürlich das Komma auch immer signalisiert. Mhm. Sie haben die Zahlen aber in einer Kolonne übernommen. Und ich meine, nee, mein Zähler hat keinen Komma. Sie glaubten, ich hätte viel, viel weniger verbraucht, so ein Zehntel von dem, was ich tatsächlich verbraucht habe. Das haben mich wahrscheinlich auch gewundert, warum sozusagen der Haushalt so sehr, sehr sparsam ist. In dem Moment, wo ich dann natürlich auch sozusagen Rückfrage gehalten habe, wie kann denn das jetzt eigentlich sein, wollten sie beim nächsten Mal uns dann die ganz große Menge rüberzählen, und das bedeutet, man rutscht einen anderen Vertrag.
Ja,
und
ja.
Ich konnte glücklicherweise nachweisen, dass sozusagen ich alles richtig übermittelt hatte, aber bei denen das falsch übernommen wurde.
Ja.
Menschliche Fehler passieren natürlich, aber wenn es in dem Fall natürlich für mich dann bedeutet, ich komme da jetzt ein Jahr in einen anderen Vertrag rein, finde ich das natürlich überhaupt nicht lustig. Und da wäre es natürlich fantastisch gewesen, wenn das Gerät von vornherein gesagt hätte, hallo, ich sende das mit Komma oder ohne Komma. Und dann wäre es auch richtig angekommen, als dass sozusagen hier nochmal ein Ablese- und Wiedereingabeprozess drin ist, der das Ganze
kaputt macht. Es gibt aber natürlich auch immer zwei Seiten der Medaille. Es ist natürlich auch so, dass es natürlich, man kann aus diesen Daten, je nachdem wie feingranular, dass man die hat, aus diesen Energieverbrauchsdaten, kann man natürlich auch viel ableiten bezüglich, ist jetzt die Person zu Hause, was arbeitet die, wann kommt die nach Hause, wann geht die. Also die Privatsphäre ist da ein Stück weit natürlich auch, in Gefahr. Wenn also Status quo ist natürlich, ist es so, dass das kleine Haushalte nach wie vor nur jährlichen Wert nach draußen geben müssen, aber es gibt nach wie vor nur noch einen Jahresenergiemengenwert, der nach draußen gemeldet wird für kleine Haushalte. Aber die Infrastruktur, dass man das Ganze zum Beispiel, jetzt mal Horrorszenario, viertelstündlich verpflichten nach draußen geben muss, die Infrastruktur ist da. Und ich sag mal, es wäre natürlich durchaus denkbar, dass regulatorisch in Zukunft einfach ein Beschluss kommt, jetzt müssen wir die Werte viertelstündlich nach draußen geben. Und das kann natürlich auch große Folgen für das, was man über meine Person, für die Privatheit haben. Ja, also ich
Müssen wir nicht lange drum herum reden. Also ich nehme jetzt mal an, man hat jetzt irgendeinen Fernseher, der wird wahrscheinlich einen Verbrauch haben, der relativ konstant ist. Und wenn ich plötzlich sehe, es geht um eine bestimmte Anzahl, um 253 Watt, sag ich mal, braucht viel Strom, sag ich mal, um den Wert hochgeht, ist die Chance sehr hoch, dass das der Fernseher ist. Wenn hingegen 80 Watt hochgeht, 80 Watt nicht, wir haben keine vielleicht ist jemand, der noch eine herkömmliche Glühbirne hat, dann weiß man, hat er das Licht angeschaltet. Und dann könnten sich ja auch noch die Wattzahlen unterscheiden zwischen Bad und Schlafzimmer. Und dann könnte man sogar rausfinden, wenn das oft genug gesampelt wird, wo der sich befindet, welches Licht an ist. Also man könnte verschiedene Konstellationen ausrechnen, weil die Messgeräte, die können ja auf Bruchteile von Watt genau messen.
Und wenn man
einfach nur oft genug guckt, was sind da für verschiedene Patterns, kann man wahrscheinlich sehr, sehr viel daraus erkennen.
Genau, es gibt sogar, das ist sehr interessant, es gibt sogar ein wissenschaftliches Paper, die zeigen, dass man, also das sind wir jetzt allerdings nicht im Viertelstundenbereich, sondern eher im sekündlichen Bereich, die zeigen, dass wenn man feingranular genug Daten hat, dass man dann sogar von einem Fernseher unter Laborbedingungen auslesen kann am Stromverbrauch, was für ein Film gelaufen ist. Unter Laborbedingungen, irgendwie hatten die vier verschiedene Filme mit verschiedenen Schwarz-Weiß-Verhältnissen und solch. Und das Wesentliche, das war wirklich nur Laborbedingungen, da hat man einen Fernseher gehabt mit einer starken Hintergrundbeleuchtung, und je nachdem, wie hell gerade der Film war, hat es entsprechend einen anderen Stromverbrauch durch die Hintergrundbeleuchtung, und da konnten die wirklich, wenn man Werte im Sekundenbereich hat, tatsächlich von diesen vier Filmen unterscheiden, welcher dieser Filme denn jetzt gerade aktuell geschaut wird, rein basierend auf dem Stromwert.
Wenn ich dann auch dran denke, dass wir ja auch noch im Fernsehbereich, sag ich mal, vier oder fünf Sendungen haben, die am allermeisten geguckt werden, also 90% dann von diesen Sendungen liefern, dann ist die Chance sehr hoch, dass man dann ja schon schließen kann, was wurde tatsächlich geguckt.
Ja, man muss allerdings dazu sagen, das waren wirklich Laborbedingungen. Man hat natürlich auch ein Grundrauschen die ganze Zeit zu Hause. Das lässt sich in einem Haushalt Status quo nicht so leicht reproduzieren. Aber es zeigt natürlich schon die Richtung ein bisschen, die es geht. Non-intrusive Load Monitoring zum Beispiel ist auch so ein aktuelles Forschungsgebiet, das versucht, aus aggregierten Lastkurven rauszufiltern, was denn wo jetzt für Geräte liefen. Also ich habe eine aggregierte Lastkurve im ganzen Haushalt, irgendwie Viertelstundenbasis, und ich möchte jetzt sagen, okay, der hat morgens irgendwie den Toaster angemacht und dann hat er sich da einen Kaffee gegönnt und dann hat er abends irgendwie nochmal die Waschmaschine laufen lassen.
Ja, ich will jetzt da überhaupt nicht irgendwie so ein Dramaszenario aufmalen. Das ist ja wirklich etwas, was wir eigentlich wollen. Wir wollen ja tatsächlich herausfinden, was sind so typische Lastkurven, um halt dementsprechend auch die Energieversorgung darauf ausgestalten zu können.
Genau,
die Frage ist jetzt nur, wie sorgen wir dafür, dass das halt nicht, wenn wir uns dessen bewusst sind, dafür sorgen, dass die Daten sinnvoll genutzt werden, aber eben nicht den Zugriff auf die Lebenssituation der Personen zulässt.
Ja, genau. Also das große Ziel dahinter, das muss man ja auch mal wirklich verstehen, das große Ziel dahinter, dass man dass größere Verbraucher in den nächsten Jahren ab 10.000 Kilowattstunden pro Jahr Viertelstunden genaue Werte nach draußen an Netzbetreiber, an Lieferant liefern müssen. Der Gedanke dahinter ist, unser Stromlieferant, der bewirtschaftet einen sogenannten Bilanzkreis. Bilanzkreis ist so eine energiewirtschaftliches Konstrukt, und so ein Bilanzkreis, da muss auf Viertelstundenbasis garantieren, dass zu jeder Zeit die Einspeisung der Ausspeisung entspricht. Ja, ja,
ich finde das sehr, sehr gut. Die Viertelstunde, die sorgt ja schon mal dafür, dass wir nicht so viel über die Person herausgeben. Da wird viel gemittelt. Aber auf der anderen Seite, wenn ich daran denke, wie schnell Computer rechnen und wie Aktienmärkte funktionieren, da ist 15 Minuten ja eine Ewigkeit.
Genau, Viertelstunden, das sind so die Mengen, die an Strombörsen gehandelt werden. Ja. Es gibt durchaus also die Viertelstunde, man versucht an Strommärkten, es gibt einen Day-Ahead-Markt, es gibt einen Intraday-Markt, man versucht am Day-Ahead-Markt handle ich Energie für morgen. Ja. Und da handle ich Energie auf 1 Stunden Granularität. Und dann am Intraday-Markt handle ich Energie des gleichen Tages und da handle ich auf Viertelstunden Granularität. Und nun versucht man über solche Marktmechanismen ein ökonomisches Gleichgewicht zu schaffen und Angebot und Nachfrage aufeinander abzustimmen. Und wenn nun immer die gehandelten Mengen realisiert werden, wenn quasi wirklich jede Viertelstunde ganz genau so viel eingespeist wird, wie ausgespeist wird, das, was der Handel hervorgebracht hat, dann ist das Stromnetz stabil. Dann hat man eine stabile Frequenz von 50 Hertz, Angebot und Nachfrage resultiert in der Frequenz.
Ja, Moment. Warum will ich denn überhaupt die Vorhersage haben? Ich meine, wenn Energie verbraucht wird, kann ich sie erzeugen.
Genau, wenn nun aber in einer Viertelstunde oder wenn nun in einem Moment mehr Strom zur Verfügung steht, als verbraucht wird, dann geht meine Frequenz nach oben. Dann habe ich mehr als 50 Hertz, dann habe ich 50,0 irgendwas Hertz.
Ja, im Omega-Tau-Podcast wird das auch so beschrieben, Energie wird ja ganz häufig von Turbinen erzeugt. Mhm. Und wenn die Turbinen keine Last im Netz spüren, dann fangen die einfach an, sich ein bisschen schneller zu drehen.
Genau, ist tatsächlich
und dann geht
so,
die Frequenz hoch.
Genau, es ist so, genau. Wir haben rotierende Massen im System, also die ganzen großen Kraftwerke, die haben rotierende Massen und die drehen sich halt auf 50 Hertz synchronisiert. Und wenn ich nun Energie genauso viel Energie rausnehme, wie erzeugt wird, habe ich eben die 50 Hertz. Wenn ich nun wenig Energie rausnehme, dann muss die Energie irgendwo hingehen. Ja? Wenn ich weniger Energie rausnehme, dann dreht sich das Rad entsprechend schneller und ich habe mehr als 50 Hertz. Das ist das, was physikalisch dahinter liegt. Ja? Und nun werden eben Energiemängel auf Viertelstundenbasis gehandelt. Ja? Aber es kommt nie vor, dass das, was prognostiziert wird, auch wirklich realisiert wird. Wenn ich jetzt als Lieferant irgendwie ein großes PV-Kraftwerk, sag ich mal, eine große PV-Anlage habe.
Photovoltaikanlage habe.
Dann kann es natürlich sein, dass ich denke, heute, morgen, das Wetter wird gut, die erzeugt ganz, ganz viel zwischen 14 und 15 Uhr. Jetzt kann aber der Tag morgen eintreten und das Wetter kann ganz, ganz anders sein und dann erzeugt die viel weniger. Also habe ich eine Abweichung von Erzeugung und Verbrauch. Entsprechend geht die Frequenz nach oben oder nach unten, je nachdem in welche Richtung. Und wenn das eintritt, dann gibt es einen Mechanismus, der nennt sich Regelleistung. Regelleistung, das sind im Prinzip Kraftwerke, die bewusst nur auf einer ja, Teillast fahren, zum Beispiel auf 80% ihrer möglichen Leistung, und die dann bei so einer Abweichung recht kurzfristig, da gibt es so verschiedene zeitliche Güten, also innerhalb von 30 Sekunden, innerhalb von 5 Minuten oder innerhalb von 15 Minuten, ihre Leistung hochfahren können oder runter. Also die fahren dann von ihren 80% auf 100% Erzeugung oder eben auf 50, 40 runter. Ja, und das ist Regelleistung. Und mit diesem Mechanismus tut man dann Abweichung von den gehandelten Energiemengen ausgleichen.
Ja, da haben wir wahrscheinlich zwei Probleme. Einmal kann man das nicht beliebig ausgleichen. Und zweitens,
ganz genau,
wenn ich sozusagen mir das vorhalte, ich kann hoch oder runter fahren, bin ich genau, wahrscheinlich da, nicht im absolut effizientesten Betriebsmodus.
Das stimmt vollkommen. Genau.
Und also man kostet mehr.
Genau, man muss natürlich, also die Kraftwerke, die nur auf Teillast fahren, die müssen natürlich, ja, also die, wenn ich jetzt nur auf 80% fahre, nicht auf 20%, kann ich halt die 20% nicht am Energiemarkt vermarkten. Ja, entsprechend kriegen die einen sogenannten, ja, Leistungspreis dafür, dass sie das zur Verfügung stellen. Ja, und ja, je nach Güte gibt es da noch so einen Arbeitspreis, aber da gehen wir dann, glaube ich, schon ein bisschen zu tief in die Details.
Ja. Aber im Endeffekt ist es sozusagen das Modell, wir wissen, wenn wir nicht vorhersagen können, dann benutzen wir Energie, die uns teurer kommt.
Ganz genau.
Oder wir müssen sogar irgendwo uns noch Energie womöglich einkaufen, oder wir haben zu viel Energie, dann müssen wir die auch noch verschenken oder
ganz
sogar
genau,
Geld dafür zahlen, dass es jemand abnimmt.
Genau.
Also du hast ja gesagt, es gibt auch mal negative Preise.
Ganz genau.
Und deswegen ist es sinnvoll, dass es Vorhersagen gibt. Und Vorhersagen ist ja quasi erstmal Mathematik, wir machen Prognosen.
Genau.
Nur
genau.
Sagt man nicht alle prognostizieren, sondern man sagt einfach, der gut vorhersagen kann, der macht Gewinn auf dem Markt.
Genau, der muss weniger für diese Regelleistung bezahlen. Ja, der muss dafür weniger bezahlen. Und ja, standardmäßig heute, Status quo, abhängig vom Verbraucher nutzt man sogenannte Standardlastprofile. Ja. Also große Verbraucher haben heute schon eine sogenannte registrierende Leistungsmessung. Die müssen heute schon viertelstündlich, große Verbraucher, viertelstündlich erfassen, was die für einen Leistungsbedarf haben. Heute über, ich sag mal, proprietäre Schnittstellen, abhängig vom Anbieter. Ja. Und ja, kleinere Verbraucher, wie zum Beispiel Haushalte, die tut man heute mit so einem H0-Standardlastprofil, nennt man das, prognostizieren. Da sagt man einfach, okay, typischerweise aggregiert über jetzt irgendwie 1000 Haushalte gesehen, hat man halt einfach morgens einen kleinen Peak, wenn die Leute aufstehen, dann vielleicht mittags nochmal, wenn die Leute ein bisschen kochen, und abends nochmal einen größeren Peak, wenn die Leute daheim vom Fernseher, Laptop sitzen und da nochmal irgendwie Strom verbrauchen. Das haut natürlich auf einen einzelnen Haushalt in aller Regel nie genauso hin, aber wenn man jetzt die aggregierte Menge an Haushalten anschaut, kann das natürlich schon hinhauen.
Aber die Energieversorger, die verleiten uns ja auch ein bisschen dazu, nach bestimmten Profilen zu haushalten, weil man kriegt ja besondere Verträge, wenn man ein bestimmtes Abnahmeprofil hat, also unter bestimmten Kilowattzahl,
und
da kann man sich selbst dann quasi einstufen, und wenn man halt nicht in seiner Einstufung passt, zahlt man selbst wieder drauf. Und so gesehen erzieht uns ein bisschen auch der Energieversorger, das richtige Profil zu wählen. Das ist ja ganz praktisch.
Ah.
Ja, die sagen uns ja vorher, wenn du abschätzt, dass du 2000 Kilowattstunden brauchst,
dann kannst
du diesen Tarif nehmen. Und jetzt ist das sozusagen auf mich abgewälzt, zu entscheiden, was der richtige Tarif ist.
Ganz genau,
wenn ich nicht richtig treffe, zahle ich wiederum drauf. Und das ist dann wiederum auch wieder in Ordnung für den Energieversorger. Dadurch hat er mehr Plansicherheit.
Und ich meine,
da könnte es ja auch in Zukunft nochmal andere Tarife geben, die sagen, wenn du auch noch einen bestimmten Zeitraum besonders viel oder wenig verbrauchst, dadurch werden deren Modelle besser, die wahrscheinlich sowieso verfeinert sind, aber da ist natürlich auch wieder so etwas, wir werden erzogen oder es wird uns nahegelegt, nimmt einen besseren Tarif, ihr spart, wir sparen.
Genau,
eine Win-Win-Situation.
Und Status quo funktioniert es halt tatsächlich auch recht gut mit Haushalten, dass man sagt, okay, so ein Standardlastprofil im Schnitt auf alle Haushalte gesehen, haut recht gut hin. Ja, aber wenn man jetzt mal schaut, Elektrofahrzeuge, Bundesregierung hat das Ziel, bis 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf der Straße zu haben.
Frau Merkel hat dadurch gesagt,
nicht mehr realistisch, das wollte ich gerade sagen, genau. Aber trotzdem, also Elektrofahrzeuge, die verbrauchen natürlich ein Vielfaches an der Last, die ich, also selbst die Maximallast, die ich in einem Haus habe, selbst die Maximallast im Haus, die ist signifikant unter dem, was ein Elektrofahrzeug lädt. Ne? Und wenn ich jetzt irgendwie denke, dass der Energielieferant plant mit so einer Standardlastkurve, und wenn da ganz plötzlich ganz viele Elektrofahrzeuge drin sind, dann ist das natürlich auch eine Herausforderung für die Energiebeschaffung, ja, weil die Energie, die muss ja eingekauft werden.
Ja, dann stimmen die Modelle nicht mehr.
Genau, und wenn ich jetzt eben der Gedanke dahinter, daher kommt es mit dem Smart Meter Gateway, wenn ich mit dem Smart Meter Gateway erfassen kann, wie denn jetzt in Vergangenheit der Verbrauch war, ob jetzt irgendjemand dazu neigt, immer abends das Elektrofahrzeug zu laden, dann ist das ein Vorteil für die Planung. Und natürlich noch weiter gedacht, kann man zum Beispiel sich denken, dass man beim Elektrofahrzeug einen Freiheitsgrad erfasst. Zum Beispiel, ich gebe ein, okay, ich stelle das Auto jetzt ab und ich möchte in 12 Stunden losfahren. Bis dahin muss das Ding geladen sein. Und vielleicht muss das Auto nur 2 Stunden laden. Dann habe ich irgendwie 2 Stunden von diesen 12 Stunden, wo das Fahrzeug laden muss. Und dann kann auch der Energielieferant von extern gegebenenfalls entscheiden, wann das Auto laden soll. Ja.
Du musst mir mal die Marke sagen, die nur 2 Stunden lädt. Ich glaube, das fände ich ganz spannend.
Ja, es gibt ja durchaus Tesla mit Supercharging und da gibt es ja durchaus Versuche in die Richtung. Ja.
Nee, ganz klar.
Aber ist natürlich, ja.
Unser Tankverhalten wird sich ändern. Ich meine, im Elektroauto ist es so, dass ich eigentlich nicht mehr tanken muss, weil ich stelle es zu Hause hin und es tankt sich von selbst. Ja. Ich meine, das muss man sich erstmal vorstellen. Wenn man sonst einen Verbrennermotor hat, muss man immer irgendwo hinfahren zum Tanken. Und ich das halt hauptsächlich für kürzere Strecken brauche, dann tankt es sich von selbst. Also ich meine, das ist plötzlich was anderes. Aber wenn es sich von selbst tankt...
Genau, ein ganz anderes Lebensgefühl, sage ich mal.
Natürlich, aber wenn es sich von selbst tankt, ist eben genau jetzt der Freiheitsgrad da, wo man einfach sagen kann, jetzt kann ich da noch weiter Optimierung mit betreiben. Und da sind wir wieder genau in dem Thema, wie kann ich mit Informatik Optimierung des Lebens betreiben.
Genau, ja. Da gibt es natürlich, also eine große Sache ist wirklich immer die Vorhersage von Stromerzeugung und Verbrauch, weil das System ist dann stabil, wenn Angebot und Nachfrage stets ausgeglichen sind, ist eine große Sache. Und die andere Sache, die sicherlich aktuell ein sehr großes Forschungsgebiet ist, ist die Flexibilisierung von Lasten. Wie zum Beispiel das, was ich gerade gesagt habe, mit dem Elektrofahrzeug. Steht 12 Stunden, muss 2 Stunden laden. Und informatikmäßig gibt es da verschiedene Aspekte. Einmal natürlich die Ansteuerung vom Fahrzeug, die Protokolle dahinter, das ist Informatik. Und zum anderen die Optimierung. Ja, also wie entscheide ich jetzt wann, in welchen 2 Stunden von diesen 12 Stunden soll das Elektrofahrzeug laden?
Ganz kurz zu einer Sache wollte ich nochmal zurück, und zwar diese Vorhersage. Du hast ja gesagt, es gibt diese Vorhersage Tag vorher oder womöglich einen Monat vorher, ich weiß nicht, wie die das machen. Und dann gibt es Intraday die Korrektur quasi der Vorhersage. Ja. Wie gut treffen die übereinander typischerweise?
Die weichen teilweise sehr ab, ja. Also am Intraday-Markt, ich sag mal, wenn ich am Tag zuvor schon perfekt weiß, was ich morgen an Strom brauche, an Energie brauche, kann ich die einkaufen und morgen genauso verbrauchen. Ja. Wenn ich jetzt aber im Laufe des morgigen Tages dann feststelle, dass meine Prognosen abweichen, dann muss ich handeln. Ja. Und da wird wirklich regelmäßig gehandelt und gerade am Intraday-Markt, da gibt es auch immer mal wieder negative Preise, ja, dass wirklich dafür bezahlt wird, dass Energie von jemand abgenommen wird. Ja.
Und du hast ja auch erzählt, das passiert sozusagen an der Börse, aber wir zu Hause erleben das nicht. Warum gibt es bei uns nicht negative Preise? Ich meine, das ist...
Genau, weil bei Status Quo, wenn ich jetzt wirklich heute im Keller gucke, was da hängt, dann habe ich da halt eben so einen Ferraris-Zähler, wahrscheinlich noch einen Großteil zu Hause, welcher einfach einen Wert erfasst. Es gibt gar keine Möglichkeit, irgendwie das abhängig von der Zeit zu erfassen. Und das Smart Meter Gateway versucht eben... eine Möglichkeit zu schaffen, dass man Energieverbräuche abhängig von der Zeit auch erfasst. Ja.
Gut, aber der Anteil unseres Energiepreises, ich meine, das ist ein riesiger Unterschied, wie die Energie an der Börse kostet und wie viel wir dafür bezahlen.
Das ist vollkommen richtig. Ja. Also tatsächlich ist an der Börse ist der Preis zwischen 2 und 5 Cent pro Kilowattstunde. Ja. Und wir als Endverbraucher, wir zahlen eher so 25 bis 30 Cent. Ne. Also eher so die Größenordnung. Und es ist wirklich so, dass mehr als 3/4 unseres Strompreises sind Umlagen. Es sind Netzentgelte, es ist EEG-Umlage, es ist irgendwie Offshore-Risiko-Umlage und also ein richtig großes, 3/4 des Energiepreises kommen nicht durch den Großhandelsstrompreis zustande. Aber da gibt es auch regulatorisch aktuell viel Diskussion und Untersuchung, dass man versucht, diese Umlagen zu koppeln an den Börsenpreis. Aber momentan habe ich halt wirklich so ein großes Stück fixe Kosten und dann irgendwie so die obersten paar Prozent schwanken noch extrem stark. Ja. Und wenn ich jetzt aber die Umlagen kopple an die Schwankung an der Börse, welche Angebot und Nachfrage widerspiegelt, dann habe ich natürlich wirklich einen richtigen Incentive, irgendwie Lasten zu verschieben. Ja. Und dann lohnt sich's auch für Endverbraucher, dass die da was tun.
Ich finde das wirklich spannend, das muss man einfach mal sagen. Wenn klar kann ein Preis mal sehr, sehr teuer sein oder auch so sogar negativ werden. Das ist aber gar nicht die Sache, wo wir sozusagen bei uns zu Hause vom Strompreis sprechen, weil einfach das Netz muss bezahlt werden. Da müssen Dinge, die wir für die Zukunft investieren, müssen auch bezahlt werden. Und erst wenn man zu diesen Fixkosten das wirklich draufzählt wenn das so ein kleiner Teil ist, natürlich kommt bei uns nichts Negatives an, aber das wird ja in der Presse gar nicht so kommuniziert.
Ja,
da bekommt
genau,
man das mit. Da steht dann so wieder Negativpreis und niemand ganz sagt genau, noch dazu, ja, aber alles andere muss auch bezahlt werden.
Genau,
du bezahlst
ja
das mit.
Ganz genau,
Dementsprechend muss das natürlich auch mit einberechnet werden. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied.
Also das Netz muss betrieben werden. Also wir haben ein Verteilnetz, ist in Deutschland 1,1 Millionen Kilometer. Also insgesamt haben wir 1,7 Millionen Kilometer an Netze über Deutschland verteilt.
Ja, letztendlich sind ja auch noch weitere Trassen geplant. Ich meine, das sind riesige Investitionen, die da auch einfach drinstecken, damit wir überhaupt die Chance haben, auch in Süddeutschland den Strom aus Norddeutschland zu nutzen.
Ganz genau.
Und dann relativiert sich natürlich die Aussage. Aber wie du sagst, ist natürlich auch eine sehr interessante Idee, dem Endnutzer das natürlich auch zu ermöglichen, überhaupt etwas davon mitzubekommen, wenn das halt einfach dann auch dynamisch geregelt wird, dann könnte es auch dazu wirken, dass man womöglich da auch sagt, ja, dann passe ich mich dem auch ein bisschen mehr an und am Ende könnte man dann mithelfen, das noch ein bisschen wieder zu neutralisieren, diesen Effekt, dass es halt wirklich auch mal Negativpreise gibt, was wahrscheinlich für die Energieanbieter oder für die Energiehändler dann ein Fiasko ist, dass plötzlich so dramatische Unterschiede sind und am Ende auch sie ihre Kraftwerke, die Energieversorger, in nicht so effizienten Leistungsstadien ablaufen lassen müssen, um halt die Reserven zu haben.
Ja, ganz, ganz genau, ja. Ja, es ist noch ein interessanter Punkt bei dem Bereich ist noch, es wird immer so, also an der Großhandelsbörse, da handle ich wirklich, habe ich halt diese Viertelstundenraster, wo ich unterschiedliche Preise habe, wo ich sehr starke Fluktuationen habe, zwischen Viertelstunden sogar teilweise. Ob man das jetzt wirklich als Endverbraucher, als Haushalt in Zukunft haben wird, das ist natürlich fraglich. Das will man ja vielleicht auch gar nicht. Was ja aber durchaus denkbar ist, dass man irgendwie so quasi einen fixen Benefit vom Lieferant kriegt, dass der zum Beispiel sagt, hey, du stellst mir täglich irgendwie Flexibilität zur Verfügung, du gibst mir irgendwie täglich 10 Stunden, in denen ich dein Elektrofahrzeug laden darf und dafür kriegst du günstigeren Strom oder dafür kriegst du x Euro pro Jahr. Das ist natürlich durchaus denkbar und ich als Endverbraucher würde von diesen Preisen auf Viertelstundenbasis nichts mitkriegen, weil das will man auch nicht. Also ich glaube, das ja muss ja auch alles irgendwie, ich sag mal, die Usability vom Stromverbrauch, die muss ja auch irgendwie gegeben sein.
Ja, es muss planbar sein.
Ja,
also
ja,
ich kann da ja nicht plötzlich, wer weiß, wie viel Geld dafür ausgeben. Also ich meine, in gewissem Maß kann es schon mal sein, dass es mal teurer, mal billiger wird. Also außer, wenn es nur daran liegt, dass ein Komma falsch gezählt wurde. Aber gut, ich meine, Mensch, das passiert, wir sind Menschen. Aber am Ende soll es effizienter werden, aber für alle noch irgendwie planbar bleiben.
Ja, und vor allem auch nutzbar. Also wirklich, ich möchte ja nicht, also wenn ich jetzt irgendwie Strom verbrauche, möchte ich ja nicht schauen, in dieser Viertelstunde, was habe ich da für einen Preis, was habe ich da für einen Preis, und in dieser Stunde, was habe ich da für einen Preis. Und deswegen ist ja auch dieses, dass man Flexibilitäten irgendwie pauschal hergibt, dass ich einfach sage, okay, ich möchte konstant in meinem Raum irgendwie so und so viel Grad, ich möchte meinen Raum durchgehend auf x Grad temperiert haben und wie das jetzt stattfindet, das ist ja egal. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von ausgehe, in diesem Raum, wo wir uns befinden, die Klimaanlage, ich möchte in diesem Raum in einer Stunde, die Klimaanlage, die nicht da ist, ich möchte in diesem Raum in einer Stunde eine gewisse Temperatur haben, ja, dann kann, wenn ich das als Anforderung habe, dann kann natürlich so ein Energiemanagementsystem, basierend auf irgendwelchen Informatikkonzepten, kann dann natürlich vollkommen frei entscheiden, wann jetzt in der nächsten Stunde es die Klimaanlage für eine Viertelstunde laufen lässt. Ne? Das ist natürlich, ich glaube, das ist eher der Weg in die Richtung, die eingeschlagen wird und in die Richtung wird es gehen, weil ich selbst möchte nicht entscheiden, wann ich jetzt irgendwie günstigen Strom habe und ihn nutzen möchte. Aber ich kann Flexibilitäten abgeben. Ich kann sagen, okay, ich möchte einfach die Temperatur, kümmere dich drum und verbrauch Strom, wann du es für richtig hältst, liebes Energiemanagementsystem.
Man muss sagen, dein Vortrag war hier auf der Gulasch-Programmiernacht auch sehr, sehr gut besucht. Ich weiß nicht, ob die Leute auch auf der Treppe danach saßen. Und was ich auch ganz interessant fand, ist, während deines Vortrags entstand schon gleich eine ganze Diskussion. Ich bin noch gar nicht fertig. Und was ich da auch ganz interessant fand, war auch ein Thema, was gebracht wurde, wo du es gerade sagst, ich will mich nicht darum kümmern, sondern es gibt auch tatsächlich ganz neue Firmen und Geschäftsideen, wo gesagt wird, ja, vielleicht hat der kleine Nutzer gar nicht so die Möglichkeit, da eine große Rolle mitzuspielen oder auch viel hineinzugehen, auch da in diesen Strommarkt. Aber es gibt ja vielleicht Anbieter, die eine Klasse von Geräten herstellen und dann über einen großen Bereich alle diese Geräte zusammenschließen, um dann auch in diesem Strommarkt mit und die genau, Handel ja, mit ja. einzusteigen.
Genau, das ist so ein bisschen, heute gibt es da durchaus einiges. Das sind dann so, diese Buzzwords, virtuelles Kraftwerk, ne? Dass ich irgendwie zum Beispiel Blockheizkraftwerke, Geräte, die Gas verbrennen und Strom und Wärme gleichzeitig erzeugen. Das sind ja so dezentrale Anlagen, die viele größere, ich sag mal, Liegenschaften vor Ort schon installiert haben.
Das gibt es inzwischen sogar mit Pellets.
Ja, genau, gibt's auch, ja. Gibt's verschiedene Varianten, ja. Und solche, das sind quasi Energieerzeugungsanlagen, die dezentral über ganz Deutschland verteilt sind, ja. Und die einzelnen Nutzer von diesen Blockheizkraftwerken, die möchten natürlich nicht direkt irgendwie am Markt handeln, das ist ja regulatorisch auch alles schwierig. Die möchten vielleicht eher von so einem Aggregator bedient werden. Ein Aggregator, der einfach sagt, okay, ich kümmere mich drum, ich bin die Schnittstelle zum Markt und ich aggregiere quasi hunderte von Blockheizkraftwerken und entscheide dann basierend auf dem Markt, wann jetzt welches Blockheizkraftwerk eingeschalten wird. Ja, und das ist so ein bisschen dieser Gedanke auch in einem virtuellen Kraftwerk. Ja. Man hat quasi ganz viel dezentrale Einheiten, verteilt über ganz Deutschland, und die werden quasi gesteuert wie ein großes Kraftwerk. Und wenn man sich jetzt die Leistung anguckt, dann agieren die wirklich wie ein großes Kraftwerk und die können auch Systemdienstleistungen zur Verfügung stellen, die können kurzfristig ab- und angeschalten werden. Und ja, das ist...
Die haben einfach den Vorteil, sie kennen dann ihre Art von Stromabnehmer und Stromerzeugung und können dementsprechend natürlich noch spezieller und noch optimierter darauf reagieren, dass es halt einfach auch Sinn macht, sowas zusammenzuschließen.
Ja, genau, ja.
Weil ich meine, in dem Moment, wo ich ein Blockheizkraftwerk habe, erzeuge ich ja nicht nur Strom, ich erzeuge sondern gleichzeitig auch Wärme.
Genau.
Umgekehrt ist es natürlich sehr effizient, weil sozusagen es keine unnütze Abwärme oder unnütze Stromverbrauch gibt. Ich erzeuge den
genau,
Strom
ja
sogar.
Das ist wirklich der ganz große Vorteil von dieser Kraft-Wärme-Kupplung. Ja. Dass ich wirklich, ich habe auch wirklich die, deswegen wird das ja auch gefördert durch Zulagen, regulatorisch wird das gefördert. Und das Ganze wird eben gemacht, weil ich eben die Wärme dann direkt da habe, wo ich sie brauche. Ja. Also so ein Blockheizkraftwerk baut in der Regel jemand, der direkten Wärmebedarf hat. Ja. Früher haben Kraftwerke irgendwo ganz viel Strom erzeugt, Wärme fiel an, aber die Wärme, man hat irgendwie ein Fernwärmenetz aufbauen müssen. Ne?
Und die niedrige Energieform, da sind wir wieder.
Also, ja, genau, ganz genau.
Die wollen wir zwar haben, aber an einer richtigen Stelle, nur
genau,
leider
da,
lässt
gebraucht
sich
wird, ja.
Wärme schlecht transportieren. Ist sehr aufwendig,
genau,
das zu tun,
genau,
auch nur
ja.
sehr lokal. Und wenn man es dann halt gleich mit erzeugt und gleichzeitig womöglich eine sehr hochwertige Energieform, nämlich die Elektrizität, die kann dann alles gewandelt werden, erzeugt wird, hat man so ein Modell, wie man auf der einen Seite natürlich das Gute mit dem Nützlichen verbindet.
Genau, ja.
Und womöglich das aber auch in einem viel größeren Bild als in dem gesamten Modell, ich mache mein virtuelles Kraftwerk auch damit abbildet.
Genau, ja. Also gerade jetzt ganz konkret zum Beispiel bei Blockheizkraftwerken, wie du sagst, da muss ich natürlich, wenn wir jetzt auf das Thema Optimierung zu sprechen kommen, da muss ich natürlich meinen thermischen Bedarf kennen. Also ich kann das Blockheizkraftwerk nur laufen lassen, wenn ich auch die Wärme irgendwie wegkriegt. Ne? Also ich habe ja da irgendwie einen Heißwasserspeicher, also jetzt mal ganz bildlich gesprochen, 10 Kubikmeter Heißwasser irgendwie hinten dran. Und die werden, wenn das Blockheizkraftwerk läuft, erwärmt. Ne? Und diese Wärme, die muss raus. Ne? Die kann raus, weil es irgendwie einen Wärmebedarf gibt im Gebäude. Aber wenn es keinen Wärmebedarf gibt im Gebäude, dann geht die Temperatur immer hoch. Ne? Und irgendwann bin ich bei 100 Grad. Und also wir kennen die Eigenschaften von Wasser, irgendwann wird es halt schwierig.
Ja, ja, ich meine, das ist ja auch eine Methode, wie ich, wenn ich zu viel Photovoltaik habe, dann haben viele halt nochmal so ein Tauchsieder in ihrem Wärmespeicher und das ist natürlich extrem ineffizient, so ein Tauchsieder damit Wasser aufzuheizen, aber wenn ich die Energie loswerden muss...
Genau, weil ich die sowieso zur Verfügung habe, dann kann das durchaus Sinn machen, ja. Also es kann also auch durchaus Sinn machen, dass man ja solche Technologien nutzt, weil ich Energie im Überschuss habe. Also früher war ja immer so ein bisschen Energieeffizienz, wir müssen wenig Energie verbrauchen, aber heute kommt es halt wirklich durch den großen Anteil an sehr schwankenden, fluktuierenden Erzeugung durch erneuerbare Energien, kommt es wirklich sehr oft vor, dass wir sogar ein Überangebot haben. Und so ein Überangebot, dann ist nicht schlimm, wenn ich irgendwie was Ineffizientes habe, welches jetzt den Strom quasi ein bisschen ineffizient verschwendet, um was Sinnvolles zu tun. Ja,
da sieht man, also wir wollen jetzt auf jeden Fall nicht Klimaanlagen hier überall hinsetzen.
Das nicht.
Das ist natürlich ein Vorteil in den USA, dass die überall gibt, aber die schöne Tiefkühltruhe. Dort können wir auch Kälte erzeugen, gerade dann, wenn wir zu viel Wärme draußen haben. Das wäre nochmal der andere Punkt.
Genau, man muss natürlich systemisch gesehen, ist natürlich Energieeffizienz nach wie vor ein ganz, ganz wichtiges Thema in dem Bereich. Aber es kann halt auch durchaus Sinn machen, dass man solche Techniken, wie du gerade gesagt hast, mit einem Heizstab, was vielleicht gar nicht so effizient ist, nutzt, weil man halt gerade PV-Strom, Photovoltaikstrom zur Verfügung hat.
Ja, ja gut, man merkt schon, an der Stelle gab es dann auch sehr, sehr viel Diskussion und dann kam es plötzlich zur Gelegenheit, plötzlich wieder in ein vollkommen anderes Thema reinzugehen, wo ich dann dachte so, Moment, das wusste ich gar nicht, denn die Frage ist natürlich auch immer noch, wenn ich jetzt versuche aktuell Geräte zu steuern, sozusagen, wann sollen sie angehen, wann sind sie ausgehen, dann benutzt man sowas wie die Rundsteuerung, hast du es genannt.
Genau,
ja. Und da hast du uns erstmal erzählt, wie die Rundsteuerung momentan tatsächlich funktioniert und wie sie bis vor ein paar Wochen auch in Karlsruhe funktioniert
hat. Bis letztes Jahr, da gab es also es gibt bei Rundsteuerung, Rundsteuerung wird heute verwendet, um Lasten im Haushalt zu schalten. Im Wesentlichen gibt es da nicht allzu viel, aber es gibt Nachtspeicherheizung, die in der Regel mit Nachtstrom betrieben werden. Es gibt Wärmepumpen zum Beispiel bei Nachtspeicherheizung, da ist das in der Regel so, dass es irgendwann mal ein NT-Umschaltsignal gibt, dass man auf Nachtstrom umschaltet. Das ist wirklich ein Signal, was vom Energieversorger in der Regel kommt.
Und das kommt auch nicht über ein extra Kabel, das hat mich gewundert.
Genau, das kommt nicht über ein extra Kabel, sondern das ist aufmoduliert wirklich auf die 50-Hertz-Frequenz. Ja, also das ist mit einer Frequenz, das ist eine Frequenz von im Bereich von ich glaube so 150 Hertz bis 2 Kilohertz. Das ist eine Frequenz, die einfach Amplitudenmodulation auf die 50 Hertz aufmoduliert wird. Ja, und dann kann ich da natürlich Bits verschicken. Dann lasse ich irgendwie 600 Millisekunden tue ich ein Signal aufmodulieren, dann ein paar Millisekunden nicht und dann kann ich so über das Stromnetz Informationen verschicken.
Und das heißt, wenn ich also so einen Hochpass hätte, der mir gerade das 50-Hertz-Signal rausschaltet?
Ja, das Schöne ist, das ist ja tatsächlich, das ist ja das, was wir hören, die 2000 Hertz, das ist im Bereich des Hörbaren und das kann ich tatsächlich, wenn ich das rausfilter und einen Lautsprecher anschließe, dann kann ich das hören.
Also ich möchte jetzt niemandem empfehlen, hier einen Lautsprecher an die Steckdose anzuschließen.
muss noch ein bisschen Elektrotechnik dazwischen.
Nicht mit Steckdosen rum, das ist gefährlich.
Genau. Aber da muss ja noch ein bisschen was an Schaltung dazwischen, aber das kann man sogar, also das kann man erfassen. Ja. Und ja, Status Quo gibt es eben bei Nachtspeicherheizung.
Das ist noch nicht mal mit wenig Energie. Das ist jetzt nicht so, dass es so nur ganz subtil ist, sondern das wird da von der Gesamtamplitude.
Genau, das ist so im Bereich von 1 bis 8% der Gesamtamplitude, ja.
Also, das heißt, anstatt 220 oder sagen wir 240 kann das halt plötzlich dann auf 250, 260 hochgehen.
Ja, so wie nicht, aber das war schon ein bisschen viel, aber genau, es hat schon durchaus Auswirkungen auf
die Amplitude. Einige Volt, die das ausmacht quasi so in der Spitze.
Ja, wenige, also schon wenige, aber genau.
Bei 200 Volt ist 1% 2 Volt.
Ja, das stimmt.
Wir sind ja schon im Voltbereich.
Also gibt es halt auch nur kurz diese Signale. Also das Signal ist im Prinzip von Sekunden bis wenige Minuten, aber das stimmt schon, was du sagst. Ja.
Und da muss man wahrscheinlich auch mit einer guten Sendeleistung reinhämmern.
Genau, habe mich auch interessiert, habe ich mal in Literatur ein bisschen nachgelesen und Literatur sagt so, wenn man so ein Verteilnetz erreichen will, dann muss man je nach Verteilnetzgröße so im Bereich von 10 Kilowatt bis 1 Megawatt senden. Sowas,
Megawatt. Und das ist dann wahrscheinlich
das ist dann
Stadtteil.
Ein recht großes Verteilnetz.
Ja, trotzdem, aber man muss dann mit einem Megawatt in dem Moment plötzlich halt so ein Signal senden. Und da ist gut, dass man sich dauernd sendet, sind nur kurze Signale, aber trotzdem ein Megawatt.
Ja.
Das ist schon ein Wort.
Das ist gerade viel, ja, genau. Aber es ist auch wirklich nur ein kurzes Signal. Ja. Straßenlaternen werden übrigens genauso geschaltet, ja.
Das heißt, wenn ich jetzt Straßenlaternen anschalten will, muss ich nur ins Stromnetz ein bestimmtes Signal reinsetzen.
Mit einem Megawatt. Kann man so sagen. Ja, bräuchte man einen entsprechenden Umrichter und dann könnte man quasi eine gewisse Frequenz. Also Umrichter kann ich eine Frequenz und eine Spannung erzeugen und dann könnte ich das noch ankoppeln an das Netzsignal und dann könnte ich, wenn ich dann dieses Datagramm kennen, was da verschickt wird, könnte ich tatsächlich solche Signale rausschicken, wie auch der Energieversorger. Also die Sicherheitsaspekte, Status Quo bei dieser Rundsteuertechnik, die sind wirklich, da gibt es eigentlich keine Sicherheitsaspekte, das ist wirklich ein Hardwareaufwand. Ja. Also man muss das nicht einfach an den Rechner setzen, sondern braucht man wirklich Hardware, die das realisiert. Aber ich kann das Signal mithören und ich kann das Signal einfach nochmal Replay-mäßig einfach nochmal wieder spielen und dann kann ich quasi Zähler auf HTNT umschalten. Ist natürlich die Frage, was ich damit erreichen kann. Ich kann einen im Netzsegment, ja.
Straßenlaternen an- und ausschalten.
Oder Straßenlaternen, genau. Kann man ein bisschen aber spielen.
Blinken Lights. In Karlsruhe wird das jetzt nicht mehr passieren. Du sagst, seit einem Jahr machen sie das nicht mehr. Seit diesem Jahr machen sie es nicht mehr.
Ja, genau. Seit Mitte letzten Jahres, was glaube ich, nutzen sie die Funk- und Steuertechnik. Ja, das ist ja über Langwellenfunk. Gleiches Prinzip. Es werden so Datagramme übertragen über Langwellenfunk. Ja, da gibt es zwei Sendestationen. Ich meine irgendwie bei Magdeburg irgendwo und bei Frankfurt. Die haben so jeweils Langwelle, so eine Reichweite von 500 Kilometer. Und ja, da wird über dieses Langwellenfunk, ja, werden da eben einzelne Rundensteuerempfänger erreicht. Und da kann man genau die gleichen Informationen.
Also quasi. Bei Langwelle muss man jetzt auch mal sagen, Langwelle ist auch, hat auch recht tiefe Frequenzen. Das ist im Kilohertz-Bereich.
Ja,
also
genau. Ja, wir, so 130 wir hören, Kilohertz oder
wir sowas. Hören bis 20 Kilohertz. Der Computer arbeitet oft mit einem Samplingrate von 44 Kilohertz. Aber viele Soundkarten können sogar bis 192 Kilohertz samplen. Mhm. Das heißt, wenn ich da mir eine Antenne dran stecke,
könnte ich das wirklich,
ja, über das, eine Soundkarte
das
samplen.
Das müsste tatsächlich, ja.
Also man kann das DCF-77-Signal, das ist diese Funkuhren, das kann man mit einer Soundkarte und einem Draht empfangen?
Ja, das habe ich auch mal live gesehen, tatsächlich, wie eine Funkuhr durch die Soundkarte sogar verstellt wurde. Ja.
Genau, man kann es umgekehrt machen, wenn man halt mit der Soundkarte abspielt. Man muss noch ein bisschen Draht dran machen oder halt einfach die Funkuhr nah dran. Das ist ein recht bekannter Hack noch dort. Aber wenn man sich dann bewusst wird, dass das da im Rechner rechnet, dass man da in diesen Bereichen ist von der Langwelle, natürlich wird man hier nicht über das Land hinaus da senden können, weil aus der Soundkarte kommen keine Megawatt, sondern nur Milliwatt. Das geht natürlich nicht, aber dass einem die Frequenzen klar werden, ist auch immer überraschend, dass die Wellen dann wirklich sich so weit verbreiten können.
Ja, das finde ich auch immer wieder verblüffend. Ja,
ja. Und Langwelle hat dann einfach wirklich den Vorteil, dass die sich wirklich durch die Ausbreitungscharakteristik, wie das DCF-77-Funksignal, sehr weit verbreiten.
Genau,
aber die Menge an Informationen, die gesendet wird, ist einfach sehr, sehr
natürlich sehr, sehr begrenzt. Ja. Also auch klassischerweise solche Rundsteuer-Datagramme, die sind in Größenordnung von wenige Bytes wirklich. Also es ist wirklich, da werden Befehlsgruppen übertragen, Befehle und so Gruppenzugehörigkeit wird übertragen, das sind wirklich wenige Bytes. Ja.
Aber gut, abends wird dann recht viel übersendet, wenn überall das Licht angeschaltet werden soll.
Bei der Funk-Rundsteuertechnik ist es tatsächlich so, dass da nicht immer instantan der Befehl umgesetzt wird, sondern dass diese Rundsteuerempfänger eine Uhrzeit drin haben und dass das Funksteuersignal, was kommt, eine Uhrzeit beinhaltet. Ja, das sagt dann quasi, du kriegst jetzt einen Befehl, aber schalte den erst heute Abend um 18 Uhr oder sowas. Ja.
Genau das haben wir hier auch auf der Gulasch Programmiernacht. Es gibt nämlich hier einen kleinen Mikrocontroller, der sehr hier von zur Gulasch-Programmiernacht entwickelt wurde, den Gulasch-Push-Notifier, der in Wirklichkeit ein Gulasch-Pull-Notifier ist. Also Gulasch-Programmiernacht, das bedeutet, es gibt hier einmal pro Tag Gulasch, das ist so
um 20 Uhr gewachsen, mit einer großen Schlange.
Um 20 Uhr. Und dass man 20 Uhr nicht verpasst, gibt es dann sozusagen diesen Mikroprozessor, den hier ganz viele jetzt auch damit entwickeln. Und der macht das auch so, der bekommt kein Push-Signal gesendet, sondern der holt sich häufiger ab, was gibt es für zukünftige Termine und dann zu der bestimmten Uhrzeit gibt dann einfach Alarm, weil er vorher 10 Minuten, 20 Minuten vorher erfahren hat,
aha,
20
Uhr
ist was. Das ist genau so.
Genau, das
kann
man so vergleichen, genau, das ist genau so. Ja.
Genau, bin gespannt, was auch bis zum Ende hier der Veranstaltung noch an weiteren Programmen dann für den Gulasch Push Notifier noch rauskommen.
Ja,
ist ganz spannend, aber das ist genauso die Idee, dass wie hier der Rundfunk, die Rundsendung,
Rundsteuertechnik
sozusagen auch hier so verschiedene Prinzipien ausprobiert werden und das Interesse war natürlich dann riesig.
Ja, aber und es ist auch noch interessant, also Photovoltaikanlagen zum Beispiel, die werden auch über dieses Rundsteuersignal geschalten. Also diese Abschaltung, die ich vorhin erwähnt habe, auf 70, 30 und 0%, die basiert auch auf so einem Rundsteuersignal. Ja. Und also da kann der Netzbetreiber, wenn er jetzt irgendwie Engpässe im Netz hat, kann er sagen, okay, liebe Photovoltaikanlagen in diesem Netz, schaltet euch bitte jetzt mal auf 70%, weil ich habe hier ein bisschen Probleme.
Das machen das alle Energieversorger gleich oder gibt es auch unterschiedliche Strategien, wie die da vorgehen?
Also diese Rundsteuer-Datagramme, die sind spezifisch vom Netzbetreiber und auch spezifisch da gibt es zahlreiche verschiedene Produkttypen und die haben so eigene Formate, wie das versendet wird. Und auch die Frequenzen sind verschieden. Es gibt vom BDEW, Bund Deutscher Elektrizitätswerke, ein bisschen Empfehlungen, aber das macht letztendlich jedes Stadtwerk, jeder Netzbetreiber ein bisschen anders, ja. Aber das Prinzip ist immer gleich. Man hat, ne, ja.
Ja, das ist total faszinierend. Jetzt musst du mir aber nur noch erzählen, wie hängt dieses ganze Thema mit deiner Forschung denn zusammen?
Oh ja, ja. Ja, ich beschäftige mich mit dem Flexibilisieren von Last und Erzeugung im Bereich von kommerziellen Liegenschaften. Ja. Kommerzielle Liegenschaften, so als Bürogebäude, also so eine größere Liegenschaft, viele Bürogebäude. Und ja, solche Liegenschaften sind in der Regel groß genug, dass sich auch Blockheizkraftwerke lohnen. Ein bisschen größere Kraftwerke, die auch proaktiv Strom erzeugen können und Wärme erzeugen können. Und oft haben die zum Beispiel auch Photovoltaik dabei, vielleicht ein kleines Parkhaus mit 20 Elektrofahrzeugen, viel Klimaanlagen, gleichzeitig auch Kalender, wo man Meetingräume reserviert. Da merkt man schon, da kann man vielleicht ein bisschen was intelligent, ein bisschen planen. Und ja, ich beschäftige mich mit, wie man Flexibilitäten in so einem Kontext erfassen kann und netzdienlich zur Verfügung stellen kann, ja. Also ja, ich zum Beispiel, also das, ich habe das Blockheizkraftwerk und ich habe irgendwie extern einen Strommarkt. Also Netzdienlichkeit und Strommarkt hängt ja sehr zusammen, ist gekoppelt. Ja. Also ich habe ja, wenn ich einen teuren Preis habe, habe ich zu wenig Angebot im Netz. Wenn ich einen niedrigen Preis habe, habe ich zu viel Angebot. Ja. Entsprechend, wenn ich mich in Preistäler, meine Last in den Preisteller schiebe, verbrauche ich dann Strom, wo er gerade zur Verfügung steht. Ja. Und ja, ich schaue, wie man Flexibilitäten in so einer Liegenschaft sinnvoll nutzen kann, um an Strommärkten Geld zu machen und dadurch gleichzeitig das Netz zu unterstützen. Ja.
Wo du das gerade nennst mit diesen Terminen, wann benutze ich Räume, das erinnert mich auch daran, dass ich, also immer wenn man dort vorbeikommt, das Forschungszentrum Informatik ist ja direkt neben der Technologiefabrik dann gibt es da auch ein Gebäude, was man von draußen auch schon immer groß sieht, wo quasi die Zukunft unseres Wohnens dargestellt wird, wie sozusagen das Haus uns helfen soll und neue Benutzungsszenarien in Interaktion mit dem Haus zusammenbringen.
Das ist interessant, das ist jetzt nicht abgesprochen gewesen, aber das wäre interessant. Das ist nämlich genau unsere Forschungsgruppe. Wir arbeiten, also ich persönlich habe ein Büro dort im FZI House of Living Labs und wir versuchen da wirklich die Konzepte und das, was wir in der Forschung erarbeiten, auch wirklich praxisnah zu demonstrieren. Und ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast.
Ja, ich sehe es von draußen, ich habe da früher gewohnt und ich bin noch häufiger da bei Instituten. Genau. Und kommt da immer dran vorbei.
Mhm. Also wir haben da zum Beispiel das Beispiel mit dem Terminkalender haben wir da tatsächlich implementiert. Wir haben da einen Meetingraum. Einen Meetingraum können wir reservieren über Outlook, über Exchange. Und dann wissen wir, wenn der Meetingraum belegt ist. Ja. Und wir tun jetzt entsprechend, wissen wir brauchen eine gewisse Temperatur von 14 bis 16 Uhr. Ja. Und jetzt können wir, basierend auf Netzzuständen, basierend auf lokaler Erzeugung, entscheiden, wann wir die Klimaanlage laufen lassen wollen. Ja. Wollen wir die eine Viertelstunde davor laufen lassen oder vielleicht schon ein bisschen früher, eine Stunde davor, weil die Temperatur, wie du schon gesagt hast, man hat eine Trägheit im Gebäude, die Temperatur, die bleibt da. Klar, man hat immer ein bisschen Verluste, aber wenn ich vielleicht lokale Erzeugung habe, eine Stunde davor, lohnt sich vielleicht, die Klimaanlage eine Stunde davor laufen zu lassen.
An der Stelle schließt sich auch der Kreis. Wir hatten vorhin davon erzählt, ja, vielleicht wird es mal kälter, weil der Energieversorger jetzt mehr Energie sparen will oder mehr Energie hineinstecken will. Und hier stellt man plötzlich fest, nee, es kann sogar so sein, dass diese weitere Möglichkeit der Einflussnahme unsere eigene Lebensqualität ja verbessern kann, weil plötzlich halt sowohl für den Energieversorger die Freiheit da ist, als auch für uns, indem wir sozusagen dem Haus ermöglichen, auch für uns mitzudenken.
Genau, ja, also es ist natürlich, hängt auch sehr eng zusammen mit Komfortaspekten, ja, also das ist jetzt, ich ermögliche damit eine, ja, ich, das ist quasi die Grundlage, wenn ich sowas habe, für ein Energiemanagementsystem, welches Flexibilitäten erschließen kann und Netzdienste zur Verfügung stellen, aber gleichzeitig liefert mir das auch Komfort, ne? Ich habe einen Meetingraum reserviert, ich muss nichts mehr machen, muss keine Klimaanlage mehr hochstellen, das geht vollautomatisch. Und das ist ja ein bisschen so das, was hinter diesem intelligenten Smart Home steckt. Ich habe Steuerung, ich gebe meine Bedürfnisse an, ich reserviere einen Meetingraum und wenn ich da reinkomme, ist da klimatisiert. Und wann jetzt klimatisiert wurde, das wurde gemacht basierend auf externen Anreizen, die ich habe, auf günstigem Strom, in gewissen Zeitslots und.
Ja, das erinnert mich so ein bisschen daran, so wie in den 50er Jahren das Haus der Zukunft sich vorgestellt wurde und halt bis heute noch nicht da ist, aber wir jetzt langsam so dahin kommen, langsam kann das Haus mal für uns mitdenken oder auch unsere Verhaltensmuster erkennen, aber umgekehrt wir auch dem Haus mitteilen, ich bin in einer Stunde zu Hause, weil mein Handy jetzt sozusagen langsam dem Haus näher kommt oder ich sage, okay, ich habe im Job jetzt viele Arbeiten erledigt, ich mache mich bald auf den Weg und in dem Moment fängt halt die Heizung an zu laufen oder halt schon mal was weiß ich, Badewasser vorzuheizen.
Genau, so. Genau, ja.
Ja, dass es dann wirklich eintritt, aber wenn wir darauf kommen, wie das wirklich eintritt, hast du dir vorstellen können, sozusagen in so einem Bereich, wo die neue Wohnung der Zukunft entwickelt wird, da mal reinzustoßen? Oder wie bist du überhaupt da hineingerutscht?
Ja, das ist tatsächlich, wie so oft im Leben, hat sich das so nach und nach ergeben. Dann habe ich meine Masterarbeit geschrieben, und dann habe ich da ein Angebot bekommen für eine Promotion. Dann habe ich gedacht, ja gut, wenn ich jetzt schon ein Angebot habe, kann ich mal noch ein bisschen weiter umschauen, was noch so gibt. Und letztendlich hatte ich dann 3-4 Angebote für Promotion auf dem Tisch liegen und dann bin ich so eben auf dieses Thema gekommen. Ja, und heute bin ich auch tatsächlich sehr glücklich damit, ja. Also ich finde gerade in dem Bereich Energiemanagement, Smart Grids, das ist ein sehr interdisziplinärer Bereich. Ja. Also Kollegen von mir, auch also mein Bürokollege zum Beispiel ist ein Wirtschaftsingenieur, weil man sieht schon, das hängt ja auch mit Hardware, mit den Anlagen zusammen. Ja. Es gibt Leute, die sich mit Märkten beschäftigen, die Energiemärkte und alles. Und das ist wirklich ein sehr interdisziplinäres Thema, wo man mit Leuten von verschiedenen Fachgebieten zusammenarbeitet. Weil also wenn ich sowas optimieren möchte, muss ich zum einen wissen, wie der Markt funktioniert, wie der vielleicht in 2 Jahren ausschaut. Zum anderen muss ich wissen, was denn jetzt mein Blockheizkraftwerk für Eigenschaften hat. Kann ich das beliebig ausschalten? Muss ich da vielleicht nach dem Einschalten eine halbe Stunde warten und geht die Leistung rechtwinklig quasi hoch oder gibt es da so eine Kurve? Da gibt es dann wieder Leute, die sich anlagenbaumäßig da ein bisschen auskennen. Und ich glaube, diese Interdisziplinarität, das ist was mir sehr gut gefällt in dem Bereich Energiemanagement.
Da kann sich auch das Bild wieder komplett ändern. An sowas denkt man ja nicht sofort, wenn man an Informatik denkt. Du sagst ja, es ist angewandte Informatik. Mhm. Genau. Ich mache auch, also wir reden oft über angewandte Mathematik, aber in Wirklichkeit ist ja Informatik ein Teilgebiet der Mathematik. Leider, aber Spaß beiseite. Das ist ja auch nicht das, was man sich so typischerweise vorstellt, weil du plötzlich jetzt ja wieder in einem sehr, wie du sagst, interdisziplinären Bereich arbeitest. Das heißt, man kommt aus der, von etwas, was sehr sich spezialisiert anhört und sehr abstrakt anhört, wie Informatik, in einem Bereich, dass du ein Studium machst über bestimmte Themen und um dann wieder, wenn du da durchgelaufen bist, wieder in die alltägliche Welt hineinkommst und die Probleme von uns allen von morgen natürlich dann löst. Ich meine, das stellt man sich erstmal überhaupt nicht so darunter vor, dass das nachher aus der Wissenschaft entstehen kann, dass man sich damit beschäftigt. Was für ein Bild hattest du denn von der Informatik, bevor du dich fürs Studium entschieden hast? Oder
war es für dich klar? Tatsächlich, wenn man noch nichts mit Informatik zu tun hat, also ich weiß noch, ich war schon auf dem informationstechnischen Gymnasium damals, aber da hat man auch schon mit Informatik zu tun, aber ist natürlich, man stellt sich was Hochtheoretisches drunter vor, ja. Aber es gibt halt auch das ist halt ein sehr angewandtes Gebiet, ja. Aber klar, es liegen theoretische Sachen dahinter, aber es ist halt, man kann das auch sehr nah mit der realen Welt verknüpfen, ja. Und ich finde, das ist wirklich, das Smart Grid-Thema ist wirklich, finde ich, so ein Paradebeispiel, wie da wirklich die reale Welt mit Konzepten aus der Informatik, mit Optimierung, mit Simulation, mit Protokollen, Ansteuerung von einzelnen Geräten, also Cyber Physical Systems ist ja da so ein großer Begriff, wie das da alles zusammenkommt und wie halt wirklich verschiedenste Aspekte, also auch die Auswirkungen auf das Leben, ne? Also das auch so User-Interface-Gestaltung, ja, das ist ja im Bayerischen auch so ein Gebiet der Informatik und das finde ich schon ein bisschen faszinierend, wie da alles so zusammenkommt und tut, ja.
Und welches Bild hattest du vorher, bevor du studierst? Studiert hast und was hat dir den Ausschlag gegeben?
Ein theoretisches Bild irgendwie. Also ich habe auch in meinem Bachelor habe ich allgemeine Informatik studiert. Dann habe ich so ein bisschen gemerkt, dass ich dass mich so Probleme aus der realen Welt interessieren. Dann habe ich mich auch ein bisschen Richtung eher die Wirtschaftsinformatik spezialisiert und das Bild davor, das ist schwierig. Man hat ein theoretisches, ein langweiligeres Bild von der Informatik. Wenn man mal guckt, was so Probleme gelöst werden, das doch manchmal kann sehr angewandt auch sein.
Ist ja natürlich fantastisch.
Kann, aber muss nicht. Ist natürlich,
vorher ein langweiliges Bild hattest und dann so.
Ein langweiligeres, ja.
Und dann so positiv überrascht wirst, ist natürlich fantastisch. Aber umgekehrt, also jeder, der sich jetzt überlegt, Informatik zu studieren, ich kann sagen, das ist ein gutes Fach, das sollte man studieren, ist auch bestimmt gut, aber man sollte sich auch mal Mathematik genau angucken.
Ja, das stimmt, das sollte natürlich, man sollte nicht auf Kriegsfuß mit Mathematik stehen.
Nee, aber ich meine, jetzt haben wir von dir gelernt, was sozusagen es für Modelle gibt, um halt, effizienter Energie zu nutzen, dadurch, dass es man ein neues Gerät in unsere Haushalte und in unsere Industrie gibt und das womöglich auch bald in sehr viele Haushalte einziehen wird, wenn wir auch mehr Elektromobilität haben, weil dann fallen wir hinein, dass wir auch solche Smart Meter Gateways haben werden. Aber ansonsten sind es ja auch viele Großverbraucher, die diese Smart Meter nutzen. Wir haben darüber gesprochen, wie auch Marktmodelle benutzt werden, um bessere Vorhersagen zu erhalten und umgekehrt auch das Gesamtsystem effizienter laufen zu lassen, dass es im Endeffekt solche Optimierungen eigentlich unsere gesamte Energienutzung besser gestalten und das auf Basis auf einem sehr hochgezüchteten Sicherheitsniveau, der aber eigentlich unseren Vorstellungen auch entspricht, dass wir auch eine Privatsphäre haben wollen. Ich meine, die Kryptographie ist, finde ich, ein wirklich fantastisches Thema, hier wirklich genutzt wird, um auf der einen Seite gesichert die Daten zu übermitteln, gleichzeitig aber auch unsere Privatsphäre zu wahren und diese ganzen verschiedenen Vorstellungen und was es für Wünsche gibt von Industrie, von Privatpersonen und halt von anderen, die auch Daten nutzen wollen und müssen, dass diese Wünsche erfüllt werden. Und da kommt das alles wunderbar zusammen. Auf der einen Seite diese Kryptographie, Algebra, Zahlentheorie mit dass wir Energie sparen wollen. Und Manuel, da möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass du uns so erzählen konntest. Gibt es noch etwas, was du da noch hinzufügen wolltest oder was wir vergessen haben?
Nichts Wesentliches. Ich kann nur sagen, ist ein interessantes Gebiet. Ja. Und ja, in der realen Welt spielen oft verschiedenste Fachbereiche zusammen. Ja. Und ich finde, das ist wirklich so eine Thematik, wo man sieht, ich finde, das hat auch der Vortrag heute recht gut gezeigt, dass es eben, ein Informatiker auch mal mit einem Elektrotechniker sprechen muss und dass auch mal ein Marktexperte dazu gefragt werden muss. Und ich glaube, dieses Zusammenspielen von verschiedenen Disziplinen ist wirklich was man auch braucht für die Praxis, glaube ich.
Ja, du hast hier beim Vortrag auf jeden Fall den Nerv der Leute getroffen, die wollten dich ja gar nicht aus dem Hörsaal mehr lassen. Okay, Manuel, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne, danke auch.